das gibt, Max, ich war noch nicht so weit. Dieses Timing, das, so, jetzt, und es hat nicht geploppt, es ist alles kaputt, Max, es ist alles kaputt. Max, wir müssen reden, so. Scheiß drauf.
Und wie genießt du das Scheißwetter?
Ich hatte heute den schönen Gedanken, dass das Wetter so süß ist, mit dem Besserwerden zu warten, bis ich geimpft bin.
Sehr schön.
Was habe ich denn vom guten Wetter, wenn ich eh die ganze Zeit drin rumhänge?
Ja. Ach, also ich war, Kolja war gestern bei den Großeltern. Und auch abends, und darum konnten wir gestern Nachmittag schön eine Runde spazieren gehen. Und gestern Abend waren wir noch mal eine Runde spazieren. Das war echt nett. Gestern war echt tolles Wetter, muss man sagen. Heute war es.
Das stimmt.
Heute ging es so, aber gestern will ich mich gar nicht beschweren. Wenn es ein bisschen öfter so wäre wie gestern und ein bisschen weniger dieses 9 Grad Celsius und nachts friert es fast, dann wäre ich schon ganz zufrieden fürs Erste.
Stimmt, also gestern war ich auch, bin ich dann abends auch so spazieren gegangen und dann, keine Ahnung, noch, es war noch hell, ne? Also es war so 18, 19 Uhr oder so. Und das war dann echt irgendwie cool, weil ich habe mich dann, war so ein warmer Wind und dann habe ich mich an so einen Baum gelehnt und habe da einfach gesessen. Und ich glaube, das war das erste Mal dieses Jahr, dass ich so wirklich so es richtig genossen habe, draußen zu sein. Das war das allererste Mal, ja. Und das war richtig schön.
Stimmt,
gestern war es. Das könnte gestern kann es echt mal wieder öfters sein, ja.
Wir haben uns dann noch bei irgendeiner Bar haben wir uns noch einen Cocktail in einer Flasche mitgeben lassen. Ich, geht so. Man muss es schon wegen des Alkohols wollen. Ich habe mich ein bisschen gefragt, warum das nicht im Becher war. Vielleicht dürfen sie es ja nicht im Becher, so ein Plastikbecher, weil dann die Gefahr zu hoch ist, dass sich die Leute davor versammeln oder sowas. Und wenn sie wenigstens einen Becher, also wenn ich das nächste Mal das machen würde, dann würde ich mir wahrscheinlich einfach ein Glas mitnehmen und dann würde ich mit dem Glas durch die Straßen spazieren. Dann stelle ich mir, dann könnte es ganz cool sein. Aber es ist halt so, aus der Flasche zu trinken, es schmeckt nur nach Alkohol, weil offensichtlich geht sehr, sehr viel über die Nase.
Stimmt. Ja, ich habe letztes Wochenende haben wir ein Remote Gin Tasting gemacht. Das ist auch interessant. Also da hatten wir, da kann man sich dann anmelden, ne, für, und dann schicken sie einem so ein Set. Und alle, die mitmachen, haben dann so ein Set und dann gibt's einen Zoom-Call. Und dann wird das so moderiert und dann mixt man sich da so seine Gin Tonics zusammen, irgendwie mal mit dem einen Gin, mal mit dem anderen Tonic und so, und dann gibt man sich so die ganze mit völlig fremden, mit keine Ahnung, 100 fremden Leuten irgendwie im Zoom-Call. Naja,
wir hatten gerade Teamessen, also Teamfeier quasi. Und das war auch, da hat jeder so einen Volt-Gutschein gekriegt und dann haben wir uns halt alle vor Zoom gesetzt und darum habe ich das jetzt auch auf dem Fernseher gemacht, weil ich halt so ein bisschen vom Rechner wegkommen wollte, da mal, hat nicht funktioniert. Und das war, ist ein bisschen lustig, was davon weiter bestehen wird und was, ich so langsam kommt man ja wieder in den Modus, wo man so Sachen, wo man so denkt, so dass Dinge wieder zurückkommen könnten. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber langsam ist ja sowas wie ein Ende in Sicht.
Mhm. Ja, und ja. Ich mag es immer noch nicht so richtig beschreien, ne?
Also, ja,
verstehe ich. Ja, ne, irgendwie so mit diesen Impfungen, das sieht so aus, ne? Aber wer weiß, was da noch alles für Scheiße passieren kann mit irgendwelchen Mutanten oder was.
Eigentlich ist ja gar nicht so wahnsinnig viel Scheiße passiert. Ich meine, wir haben eine dumme Krankheit gehabt. Da habe ich neulich sowas drüber gelesen. Das ist halt so, dass wir von den Formulierungen her halt immer so sind, als ob es jetzt total was Überraschendes ist. Aber eigentlich war es ja von Anfang an, wir wussten relativ schnell über diese Krankheit Bescheid. Ja, okay, am Anfang war halt so ein bisschen unklar, wo verbreitet sie sich und so hundertprozentig sind ja diese ganzen Sachen immer noch nicht geklärt. Wie hoch ist die Dunkelziffer an asymptomatischen? Wie hoch ist, wie viel ist man, wie ansteckend ist man, wenn man präsymptomatisch ist und sowas, so diese ganzen Sachen. Und da sind alles noch so ein bisschen im Flux. Aber im Großen und Ganzen wissen wir ja ziemlich von Anfang an, wie man es in den Griff kriegt, das Ding. Und wie es sich ausbreitet und sowas. Und also wir schaffen es einfach, wir geben uns einfach sehr viel Mühe, ein Jahr später immer noch überrascht zu sein aufs Neue, dass immer wieder das Gleiche passiert. Und ich glaube, ich hoffe, dass das auch mit den jetzt so mit den ganzen Sachen, so mit der brasilianischen Variante und der indischen Variante und wie sie nicht alle heißen, dass die da im Wesentlichen nicht so viel schlimmer sind. Ein bisschen, also für mich war heute Morgen, war, als die Nachricht rumging, dass jetzt, hier hat der BioNTech-Chef irgendwie gesagt, dass Kinder über 12 wahrscheinlich ab Juni und dann alle anderen Kinder so ab August, September geimpft werden könnten.
Also,
und das war dann für mich so der Moment, wo ich dann dachte, okay, jetzt wird es langsam vielleicht wirklich realistisch.
Bei den Varianten muss ich sagen, dass mich da Drostens Entspanntheit ein bisschen beruhigt. Der ist da ja immer, der ist immer ganz relaxed, so was diese Varianten angeht. Manchmal ein bisschen zu relaxed, ne? Also er hat ja irgendwie die britische Variante am Anfang auch nicht richtig ernst genommen, bis er dann das Gegenteil bewiesen hatte. Aber ja, aber andererseits hat er halt...
Aber auch die britische Variante kriegt man...
Ja, aber zum Beispiel P1, ne, das war ja immer so, oh Gott, krass, was da in Brasilien abgeht, Hilfe, was passiert, wenn die hierher kommt? Und dann kam sie hierher und ich glaube, sie ist immer noch irgendwie bei 1% oder so. Irgendwie dümpelt immer noch rum. Also die
ja, genau, das ist, also ich meine, das ist... Und man kriegt sie alle mit der gleichen Technik weg. Man muss die Technik halt nur ein bisschen, man darf sich nicht so viel schleifen lassen vielleicht bei der Technik, aber wenn man sie wegkriegen will, kriegen wir diese ganzen... Falls wir uns mal vornehmen sollten, diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Wir wissen, wie es geht. Und sie würde bei allen Varianten ungefähr genauso gut funktionieren. Ja. Ist gerade hier was abgestürzt. Darum suche ich auf dem Boden rum. Ja. Falls du dich wunderst.
Jedenfalls mit den Kindern ist es ja auch noch so eine Frage. Das ging dann auch beim Drosten-Podcast rum, aber auch in vielen anderen Debatten, die ich jetzt gerade in letzter Zeit gehört habe. Jetzt bezogen auf die Alterskohorten ist die Risikokalkulation ja eine völlig andere, weil du praktisch ja, also ich sag mal so, es ist nicht so, dass Covid komplett unproblematisch ist für Kinder, aber ich sag mal so, dagegen, also ich glaube, die Grippe ist schlimmer für Kinder als Covid. Da ist dann halt tatsächlich die Frage, also ob das sein muss, ne? Irgendwie, ob du die wirklich impfen musst.
Ja.
Naja, aber
ja, hier die Ciziak,
ja.
Die hat das ja mal so für so ein paar Ciziak,
ja.
Die hatten mal so ein paar Zahlen genannt, sozusagen, wie viel so AstraZeneca versus Coronavirus, was ist schlimmer? Mhm. Und dann so nach
Alterskohorten. Ja, da gab es so eine Studie, genau. Ja, aber das war
und dann, ja. Ja? Weißt du da mehr?
Ja, nee, weiß ich nicht. Also es gab halt eine Studie, die wurde nicht nur von ihr, sondern auch von vielen anderen zitiert, die dann halt aber nur und ausschließlich die Sinusvenenthrombose-Frage, also auf das Risiko von Sinusvenenthrombosen bezogen. Und hatten sie auch noch komischerweise mehr Probleme bei Corona?
Ach so, sie haben also quasi nur wie hoch ist das Wahrscheinlichkeit, einer Thrombose zu erkranken? Also genau. Nee, ich glaube, also was sie gesagt hat,
Thrombose auch tatsächlich.
Was sie gesagt hat, war das Risiko eines schweren Corona-Verlaufs versus die Thrombose bei AstraZeneca zu kriegen.
Dann ist das eine andere Studie, aber daran kann ich mich nicht erinnern, dass sie was anderes erzählt hätte.
Und da hat sie irgendwas erzählt, dass so über 60-Jährige ist die Chance, es ist 1 zu 600. Also da ist die Wahrscheinlichkeit, an Corona schlimm zu erkranken, etwa 600 Mal so hoch wie Probleme mit AstraZeneca zu kriegen. Aber je jünger man dann wird, desto, also es gibt auch noch so die Alterskohorte ab 19 oder sowas, bei der ist es dann tatsächlich so, dass die, dass da das Risiko höher ist, bei AstraZeneca damit irgendwelche Nebenwirkungen zu haben, als an Corona zu erkranken. Also wenn die sozusagen die Wahl haben, AstraZeneca oder einfach weitermachen wie bisher und nichts zu machen, dann macht das wahrscheinlich Sinn, sich gegen AstraZeneca zu entscheiden.
Mhm. Ja.
Und also ist natürlich bei den anderen Impfstoffen dann was anderes, aber...
Ja, man muss halt immer mal gucken. Also die Risikokalkulation ist halt immer auch recht unterschiedlich, ne? Das ist halt so die Sache. Also ich würde zum Beispiel absolut nicht... das Risiko einer Infektion eingehen wollen, weil ich auch einfach in bestimmter Hinsicht auch prädisponiert bin, so mit hohem Blutdruck und so ein Kram. Und ja,
also, wir sind auch schon beide alt, Michi.
Und wir sind auch schon sozusagen in der, noch nicht in der Risikogruppe, aber ich sag mal so, nicht mehr in der Nicht-Risikogruppe. Wir sind in der
Nicht-Risikogruppe. Genau. Also ich meine, es ist, also wir wollten das schon nicht mehr haben. Das ist, so viel ist, also es wird uns mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gut danach gehen und sowas, und wir hätten, also wir würden mit an Sicherheit grenzen dann wahrscheinlich, oder mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht dran sterben, aber es, wir sind schon in dem Bereich, wo man da Fuß,
wo man nicht Respekt davor hat.
Ja, wo man Respekt davor hat, ja.
Ja, ja.
Ach ja.
Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Lust mehr über Corona zu reden, das nervt so. Aber
es ist halt... Schauspieler.
Oh Gott. Ja, lass uns nicht über okay, ich gebe dir mal meinen Take dafür. Ja? Also, ja. Mich stört eigentlich mehr, wie viel wir darüber reden, als die Aktion an sich. Der Punkt ist, ich verstehe es. Ich verstehe Jan Josef Liefers. Ich verstehe diesen Brüggemann und so. Ich verstehe, was das sind persönliche, ohne mich jetzt lustig zu machen oder so, es sind persönliche, psychische, ernstzunehmende Probleme, die viele von uns haben. Ja, also Josef Liefers hat das ja jetzt gerade in diesem Zeitinterview oder wo das war, oder Süddeutsche, hat das ja beschrieben. Also dieses Bombardement mit diesen Nachrichten und die ganze Anxiety, die das alles auslöst, ja, und diese Ausnahmesituation, das ist für niemanden schwierig, für niemanden einfach, und wir alle haben irgendwie damit auf die eine oder andere Art gestruggelt, und das ist eigentlich etwas sehr Persönliches und etwas sehr Menschliches, dass man da halt auch ein bisschen durchdrehen kann, das ist halt auch, finde ich jetzt, das ist halt, das ist nicht schön, ne? Aber das muss man jetzt auch nicht politisch jetzt so hochhängen, ja. Und das ist halt das, was wo ich das Problem habe. Klar, das war ein Fehler, ja, diese Videos zu machen. Und das war halt dumm und das war halt unreflektiert, aber das sind halt auch keine Intellektuellen, das sind Sprechpuppen, ja. Dann gibt es einen Text und dann sagen die den auf, ja.
Ja.
Und manchmal spielen sie da halt einen Intellektuellen und dann glauben sie vielleicht manchmal, dass sie selber intellektuell sind, aber es sind eigentlich Sprechpuppen. Und da kann man nicht irgendwie ein höheres Reflexionsniveau als irgendwie in der Normalbevölkerung erwarten oder so, ja. Es ist einfach jetzt passiert halt Folgendes, jetzt haben sie diesen Fehler gemacht, ja, und jetzt haben sie ihre Vulnerabilität sozusagen nach außen gekehrt, ja, und haben sich ein bisschen zum Affen gemacht, okay, ja. Und jetzt müssen wir aber da irgendwie wochenlang drüber diskutieren. Anstatt einfach irgendwie so ein bisschen verschämt zur Seite zu schauen und zu sagen so und vielleicht den Jan Josef Liefers einfach mal abseits von Kameras und abseits von Journalisten einfach mal ein bisschen in den Arm zu nehmen. Ja? Mit Maske natürlich. Es ist schön, das geht ja nicht. Aber halt einfach mal irgendwie, keine Ahnung, sagen, Jan, verstehe das ist alles scheiße. Ich leide auch, wir leiden alle, und dann ist das auch mal gut, so, ja. Und dass das jetzt irgendwie, jetzt will sich, dann trifft sich Spahn mit dem, und dann macht er, und dann sitzt er in der Talkshow, und dann noch in der Talkshow, und noch überall, und so weiter. Und man denkt sich, what the fuck, so, Mensch, das ist ein leidender Mensch, lass den doch einfach mal,
aber er leidet unter Aufmerksamkeitsmangel.
Ja, vielleicht ist es das. Ich weiß es nicht. Vielleicht, aber der Punkt ist, ich finde, da wird etwas pathologisches politisiert, das nicht politisiert werden sollte. Zwar nicht schlimm pathologisch, sondern halt völlig menschlich und normal pathologisch. Ja, also es ist einfach eine Scheißsituation, in der wir alle strugglen und da machen manche, drehen halt ein bisschen mehr am Rad als andere. Und das ist jetzt nichts, und deswegen sollte er nicht sein Tatort-Ding verlieren, und er sollte nicht irgendwie durch die Manege geschleift werden, sondern er hat unser Mitgefühl verdient und mehr. Und er hat eigentlich verdient, dass wir ihm dafür auch keine Bühne bieten. Ja?
Dass wir ihn ignorieren.
Ja, dass wir ihn ignorieren.
Also
dass wir keine Kameras auf ihn richten.
Was ich auf so eine Art, also ich finde das ganze Ding irgendwie durch und durch traurig einfach. Was ich dann so ein bisschen in der Tragik dann sehr, sehr lustig finde, ist, dass da diese Kampagne gestartet, also dass sie starten diese Kampagne, dass sie in den Medien ja nicht mehr stattfinden, und dann geht diese Kampagne total nach hinten los, und dann machen sie nichts weiter die ganze Zeit, als sich von den Medien, die sie gerade dafür angegriffen haben, dass sie sie ja ignorieren würden, helfen lassen, um dieses Bild jetzt wieder gerade zu rücken, wo sie sich gerade in den eigenen Fuß geschossen haben. Das ist wie mit einer Knarre in ein Krankenhaus rennen, weil man nicht behandelt wird, und dann sich selber in den Fuß schießen und sich dann im selben Krankenhaus behandeln lassen müssen.
Ja.
Und dabei immer noch meckern, wie wenig man ja ernst genommen wird.
Ja, und ich meine, man sieht es doch auch an diesen Interviews, wo er dann erzählt, ich habe auch nur ausschnittshaft, das war ja auch irgendwie alles wieder hinter Paywall, ja. Aber wo er dann erzählt, und dann habe ich halt immer diese Medien verfolgt, und dann bin ich total durchgedreht und ich konnte das alles nicht mehr machen. Dann habe ich einfach alles dicht gemacht und habe nichts mehr gelesen, wochenlang. So.
Ja, da sieht man mal den Weg zum Querdenker, oder?
Am Anfang habe ich
Medien konsumiert, dann habe ich aufgehört, Medien zu konsumieren, und seitdem verstehe ich die Welt nicht mehr und reg mich auf.
Seitdem versteht er ja die Welt, ja, dass die Medien nur Scheiße erzählen, weil er hat dann ja aufgehört, sie zu lesen, deswegen weiß er, dass sie nur... Also man merkt, da steckt nichts Konsistentes hinter, sondern
das ist so ein Gefühl...
Und so ein Gefühl der Machtlosigkeit und der Hilflosigkeit, dass sich da einfach Bahn bricht. Und das hat unser Mitgefühl verdient und sonst nichts.
Aber wie gesagt, ich fand, was ich schön finde, ist eben, wie sehr diese Schauspieler auf die Medien angewiesen sind, um ihre Nachricht für sie zu transportieren. Weil, also, du hast halt andere, wie halt Rezo oder sowas, wie halt, die halt YouTube-Persönlichkeiten sind oder Medienpersönlichkeiten sind und die halt mit diesen sozialen Medien umgehen können und damit auch eine Handgranate werfen, und die sitzt dann auch und dann explodiert die, und die halt wissen, wie man diese Medien beherrscht. Und dann gibt's halt offensichtlich ein paar Schauspieler, die glauben, dass man dann, lass uns das mal ironisch machen und gar nicht sagen, was wir eigentlich wirklich wollen, sondern das genaue Gegenteil davon, und dann muss jeder erraten, was wir wirklich wollen. Das kommt bestimmt total gut bei so einer Medienkampagne. Und wie wenig diese Leute offensichtlich mit Medien umgehen können.
Ja, vor allem Mann, der ja eigentlich ein bekannter Regisseur ist, ne? Also,
ja, eben. Aber das sind halt andere Medien.
Aber wenn man sich mal gefragt hat, warum sind eigentlich diese Tatorte so unfassbar unterkomplex? Ne? Also,
now you know. Es gab doch mal irgendwann diese Initiative der Tatort-Autoren für ein härteres Urheberrecht oder sowas.
Ja.
Waren das die gleichen?
Da bestimmt Brüggemann auch dabei gewesen, bestimmt.
Also da kommt ja öfters mal so ein verschwurbelter Scheiß aus dieser Richtung.
Keine Ahnung, wer da jetzt genau der
war. Ich meine, wie viele Tatort-Autoren gibt's denn? So viele können es ja nicht
sein. Er ist ja kein Autor, er ist ja Regisseur, soweit ich weiß.
Ach so. Aber
ich weiß nicht, inwiefern er auch welche selber schreibt. Ich kenne mich da auch nicht aus, ich bin ja auch kein großer Tatort-Gucker. Also
okay. Ach ja.
Ja, also so viel dazu. Und vor allem so auf diesen letzten Metern, warum man da jetzt nochmal so über sowas reden muss, ist doch irgendwie Quatsch. Aber jetzt, ne, und das ärgert mich eigentlich noch mehr, aber auf so einem grundsätzlichen Level, jetzt gibt's ja hier irgendwie, ich weiß nicht, wo das bei der Zeit oder was war das jetzt, mit so einem Gespräch zwischen unseren, in Anführungsstrichen, Intellektuellen, ne, also jetzt den echten Intellektuellen, in Anführungsstrichen, ne, irgendwie so Juli C., Kehlmann, Daniel Kehlmann, wer war das noch? Und diese Thea Dorn, ne?
Okay.
Ich weiß nicht, ob du die kennst alle, aber
vom Namen her kenne ich, also ja.
Ja, zumindest. Also es sind alles Flitzpiepen. so alle kommen so ein bisschen, ja, es sind alles drei Schriftsteller, ja, irgendwie Daniel Kehlmann hat halt, sag ich mal, sehr große, so sehr, die Vermessung der Welt hat er geschrieben. Das ist so ein gefeiertes Buch über, ich glaube, Alexander von Humboldt. Und Julie C. ist ja auch so eine Schriftstellerin, die sich aber auch schon länger irgendwie so politisch engagiert und auch die eigentlich Juristin ist, die so in diesen ganzen Datenschutzdebatten auch ganz prominent immer unterwegs war. Und die Thea Dorn, die finde ich am albersten, die heißt ja eigentlich ganz anders. Ja, die hat sich umbenannt, das ist sozusagen ihr Künstlerinnenname, umbenannt nach Theodor Adorno, ne? Also dem Philosophen. Thea Dorn.
Ah, ja, ja.
Und allein dieser Move, der ist schon so peinlich, finde ich. Das ist wie ein Fuchsschwanz an seinem Auto dran zu haben oder so. Das ist so ein plumpes Virtue Signaling. Das ist so einfach nur noch, peinlich ist. Das ist so der intellektuelle, Fuchsschwanz an der Antenne. Jedenfalls,
das sind so verschiedene Steigerungsstufen.
Und die sind jetzt alle drei auch schon, sag ich mal, mit nicht wahnsinnig intelligenten Äußerungen zu Corona schon, sag ich mal, bekannt geworden in den letzten Monaten. Ich weiß noch, so ein Interview mit Daniel Kehlmann, der wohnt nämlich eigentlich in New York und so, ist da ein ganz fescher Typ und so, super, super reich und so, und mit seinen Büchern geworden. Und dann erzählte er so dann irgendwie so, ja, wie es ihn so aufrege, dass er jetzt halt nicht mehr in seine Lieblingsrestaurants gehen kann und solche Geschichten und wirklich so eine völlig blasierte, das war genau zu dem Zeitpunkt, ne, als in New York wirklich die Leute auf die Toten da irgendwie in Kühllastern gelagert wurden, ne? Also während das gerade passiert, so, ja, irgendwie hat er dann irgendwie so ein abgehobenes, peinliches Interview gehabt, so, wo man echt sich gedacht hat, so, Alter, merkt er noch irgendetwas, ja? Und Julie C., die ja irgendwie ihr aus der Stadt aufs Land gezogen sein, ja, immer groß zelebriert, ja, die hat sich ja auch schon in einigen Aufrufen, war die schon irgendwie zu hören, oder war sie halt prominente Erstunterzeichnerin, wo es darum ging, irgendwie, ja, dass diese Corona-Maßnahmen ja alle ganz unberechtigt sind und dass man doch jetzt ja mal mit dem Virus leben lernen müsse und so weiter und so fort. Also so eine von deren. Und die Thea Dorn haut halt auch in diese gleiche Kneipe. Die hat jetzt sogar ein Buch geschrieben, wo sie die Corona-Geschichten verarbeitet in so einem Roman, der auch ganz peinlich ist. Friedrich, unser Freund Friedrich Wallin hat das sehr schön rezensiert in einem seiner Facebook-Posts. Oder ich glaube sogar bei der Taz. Naja, jedenfalls, also alle drei die Leute. Und
bei ich will gar nicht. Facebook und möglicherweise auch in der Taz.
Und da reden dann also diese drei Leute, die sowieso alle eigentlich das Gleiche wollen und die gleiche Meinung haben, ja, die reden dann miteinander. Und das ist dann sozusagen jetzt so High-End Intellektuellen in Deutschland. Und das ist das, was mich eigentlich stört, ja. Mich stört eigentlich nicht, dass es halt diese drei Leute gibt und dass die irgendwie so diese Meinung haben, sondern dass die tatsächlich als Intellektuelle gelten. Und wirklich, ich habe wirklich von keinem der drei jemals irgendetwas Intelligentes gehört. Also noch nie. Also ja auch vor Corona nicht, ne? Und seit Corona merkt man, es gibt nichts als Gehirnblähung von denen, ja? Also wirklich nichts. Und da frage ich mich halt, in welchem Land wir leben, wenn solche Leute als Intellektuelle gelten. Also das will mir nicht in den Kopf rein.
Ich da und denke.
Ja. Also ich habe noch nie einen originellen Gedanken von irgendeinen von den dreien jemals gehört. Wirklich nicht. Und ja, und das kannst du natürlich auch noch andere Leute mit reinnehmen, Precht oder was du da alles für komische Schausteller hast, die in Deutschland, man könnte sie vielleicht so irgendwie Fernsehintellektuelle oder so nennen oder so. Das sind so Leute. weiß ich nicht.
Ja, ich wollte gerade sowas in der Richtung sagen. So, sind das die Influencer der 70er oder sowas vielleicht? Also ich meine, es ist ja, du bist ja im Endeffekt hier, auf ein ähnliches Schema angewiesen. Ich meine, wenn du in den Medien stattfinden musst, wenn du davon lebst, dass du halt hin und wieder mal ein Buch publizieren musst und das hin und wieder mal dann sich auch wieder verkauft. Es geht ja nicht darum, dass es gelesen wird, sondern nur, dass es sich verkauft. Und dann musst du halt in irgendwelchen Medien auftauchen. Und das kriegt man halt wahrscheinlich nicht unbedingt mit nur den intelligentesten Gedanken hin, sondern eher mit den Knallergedanken.
Ja, mit den anschmiegsamsten, ne? Ich meine, jetzt gerade ein Video gesehen auf YouTube mit diesem Wolfgang M. Schmidt, der hat da irgendwie das Buch von dem Thelen, wie heißt er der? Kennst du diesen Thelen-Typen?
Thelen? Nee.
Wie heißt denn der nochmal mit Vornamen? Dieser Investor-Typ, der dann irgendwie, das ist so unser deutscher Silicon Valley, so. Heini.
Der ist unser deutsches Silicon Valley.
Ja, das ist ganz witzig, dass du ihn nicht kennst, weil ich meine, das ist natürlich irgendwie,
er
ist der große Tech-Papst so in Deutschland, ja. Und der spielt dann halt, so, der, so, der, der ist dann halt auch so Jury-Mitglied bei dieser Höhle der Löwen und so. Und
Scheiße.
Und der erzählt halt immer
ein. Da sollten wir mal nach Amerika gucken.
Das ist der immer was vom Flugtaxi erzählt, was dann die Doro Bär, die ganz eng mit dem Freund ist, dann halt immer nachplappert, ja. Und das ist halt auch so ein Beispiel, ja. Also dieser Typ, das ist wirklich so, das ist so eine Null. Es ist unglaublich, ja. Also der erzählt den ganzen Tag nur Bullshit. Und das ist nun mal, ich bin ja kein Literat, deswegen irgendwie gibt es bestimmt ganz viele Leute, die sagen, du hast ja keine Ahnung von Juli C. und der Kehlmann schreibt tolle Bücher und was ich so, mag alles sein, kenne ich mich nicht aus, ja. Aber bei dem, was Thelen erzählt, das ist ja schon mein Metier, damit beschäftige ich mich auch, ja. Und er erzählt nur Bullshit, ja. Aber der gilt auch als, keine Ahnung, irgendjemand, der irgendwas weiß. Und ein anderer Beispiel, dieser Hawks, dieser Zukunftsforscher Hawks, von dem hast du bestimmt schon mal gehört, ne?
Ja, von dem habe ich schon mal gehört.
Der halt tatsächlich
dazu neigt, dass
noch nie mit irgendetwas recht gehabt hat, ja. Der halt ständig irgendwelche Prognosen erzählt, die für jeden, der irgendwie wovon man sich an die Haare rauft, aber trotzdem wieder und wieder und wieder und wieder und wieder eingeladen wird in jede Talkshow, in jedes Interview und erzählt wieder irgendein Bullshit. Und man denkt sich nur, why? Warum zählt es nicht? Warum zählt es nicht, dass Leute, die von sich behaupten, die Zukunft zu kennen, immer falsch liegen? Warum zählt es nicht, dass Leute...
Weil es nicht darum geht, dass man die Zukunft vorhersagen kann, sondern weil es darum geht, dass man jetzt eine schöne Vision von der Zukunft präsentieren kann. Ja. Du wirst doch nicht in eine Fernsehsendung... Mein Vater hat auch irgendwann mal gesagt, dass er ja Science-Fiction-Sendungen immer doof findet, weil die ja nicht die wirklich... Weil ja dann viele Sachen in der Zukunft wirklich gar nicht so sind wie in der echten Zukunft. Ne? Ja, aber es geht doch auch nicht darum, sondern es geht darum, unterhaltenden Film zu machen.
Ja, das ist,
und wenn er in eine Talkshow eingeladen wird, dann wird er ja nicht eingeladen, weil er so tolle Zukunftsprognosen machen kann, sondern
unterhaltsam.
Weil er mal wieder ein Buch, unterhaltsam genug für so eine Talkshow halt. Ich meine, die Latte ist ja da nicht sonderlich hoch. Also ich finde ja immer wieder beeindruckend, dass Armin Laschet, als er noch Hochschullehrer oder was auch immer war, die Prüfung, das muss man eigentlich immer wieder sagen, der hat die Prüfung seiner Studenten verschmissen, verloren, hat sich nicht getraut, das zuzugeben und hat darum einfach die Noten erfunden für die Schüler, die er sich angeblich aus den Unterlagen dann rekonstruiert hat, aber offensichtlich hat das da nicht dazu gereicht, dass in den Unterlagen auch drin stand, wer die Prüfung überhaupt mitgeschrieben hatte, weil es nämlich Leute gab, die Noten für die Prüfung bekommen haben und nur so ist es aufgefallen, die Prüfung gar nicht geschrieben haben.
Ja.
Und dieser Mann will Bundeskanzler werden.
Ja.
Und hat die besten
Chancen dazu.
Und
Was ist an unserem Bildungssystem so kaputt, dass jemand wie Armin Laschet überhaupt Hochschullehrer werden kann? Bundeskanzler, okay. Ja. Aber Hochschullehrer, ja? Das ist ein verantwortungsvoller Job. Da geht's
ja um was.
Da muss man doch irgendwie eine Leistung gezeigt haben. Aber ich meine, wir leben auch in einem Land, wo Gutenberg mit einer zusammenkopierten Bullshit-Arbeit irgendwie ein Magna Cum Laude kriegen kann. Ich meine, ich habe ja jetzt auch promoviert und ich muss sagen, es ist mir nichts wert, wirklich nicht. Also es ist so, das sagt nichts aus. Ja, also es ist halt so.
Ja, das sind halt irgendwelche Häkchen, die man auf dem Karriereweg irgendwann mal gemacht haben muss. Und dann hat man bestimmte Sachen im Laufe irgendwo seines Lebens durchgemacht. Und dann, wenn man Glück hat, dann wird man am Ende Bundeskanzlerin. Und das ist, ich finde es tatsächlich beeindruckend, wie, ich weiß nicht, ob das einfach daran liegt, dass wir jetzt älter sind und dass uns das früher vielleicht, dass das einfach, wenn man dann halt irgendwann mit 40 ist, stellt man fest, dass viele ja auch nur mit Wasser kochen und dass das ja eigentlich nicht so großartig andere Mechanismen sind als in anderen Bereichen auch. Und es halt, ich meine, natürlich gibt's, also ich meine, ist jetzt eigentlich auch nicht überraschend, dass in einem Medium wie Fernsehen, wo es halt, wie du richtig sagst, dieser Zukunftsforscher, der seit Jahrzehnten keine richtige Zukunftsprognose gemacht hat und trotzdem immer noch ständig in irgendeiner Talkshow sitzt und wieder ein Buch verkauft über die Zukunft. Weil es gibt ja auch keinerlei Qualitätskontrolle oder sowas. Und das ist in der Politik ist das ja genauso. Da findet ja auch, also in anderen Bereichen gibt es ja wenigstens theoretisch noch, das ist ja auch immer das Traurige, das ist ja gerade bei den Jobs, die halt total leicht serialisierbar sind und sowas, da kannst du es noch am besten feststellen, wer tatsächlich der Beste ist. Wer schraubt am Tag die meisten Fahrräder zusammen oder weiß der Teufel was man so halt machen muss. Und da kriegst du sowas relativ leicht. Aber je anspruchsvoller der Job wird und je vielfältiger der Job wird und je weniger Leute es gibt, desto leichter kannst du dich aus jedem Bullshit rausreden. Und musst es dann im Endeffekt auch gar nicht mehr. Und ich kann mir auch nur schwer vorstellen, dass das vor 20 Jahren nicht genauso offensichtlich war.
Mal, was war ganz interessant, letztens gab es irgendwie eine Stellungnahme von irgendwelchen Ärzten auch gegen irgendwelche Corona-Maßnahmen oder sowas. Und der federführende Typ, der dort sich meldete, war der Chefarzt, der diesen Gerd Postel, diesen Aufschneider-Typen, der sich damals als Arzt ausgegeben hat, der hat den eingestellt.
Ja.
Das fand ich so interessant. Ja. Das war so wieder so typisch. Hat
keinerlei negative Auswirkungen auf die Karriere, sowas.
Nee, und vor allem, it shows, ja, also wer sich da mit wem, also ja, es fehlt tatsächlich irgendwie jegliche Form von Sanktionsmechanismus in unseren Strukturen, dass bestimmte Leute, die halt hart failen, dass die irgendwie aussortiert werden, ne? Also, dass die irgendwie, dass der Karriereweg einfach, dass der einfach abgebrochen wird. Und da frage ich mich halt, und dann muss man sich dann auch nicht mehr wundern, warum alles so scheiße ist, ja, weil wir dieses Peter-Prinzip einfach so krass umgesetzt haben, ne? Also dieses System, dass du halt immer weiter aufsteigst, bis du in der Position bist, in der du überfordert bist, deiner Kompetenz und
Na, schön wäre es, wenn es nur so wäre.
Ja, ja.
Ist ja, ich habe ja
das Gefühl, das
ich habe das lange
ist für Bullshit. Anti-Selektion, ist ein Antiselektionsprozess, ja, praktisch eigentlich. Ja,
ich habe das lange für Bullshit gehalten, bis ich es dann mal. Also es gibt viele Leute sagen, aber inzwischen bin ich soweit, der sicherste oder der einzige sichere Weg in Deutschland gefeuert zu werden oder seinen Job zu verlieren, ist, weil man ihn zu gut macht. Also wenn du ab einer gewissen Ebene komplett inkompetent bist, wird das niemals irgendwelche negativen Auswirkungen für dich haben. Aber wenn du zu gut bist, dann wirst du gefeuert werden. Über kurz oder lang oder rausgedrückt werden aus der Firma. Und ich habe das immer für Bullshit gehalten, weil es ist natürlich so wunderbar einfach, wenn man irgendwo seinen Job verloren hat, zu sagen, ich war einfach zu gut für diesen Job. Das war der Grund, warum ich gefeuert worden bin. Aber ich hab's mal bei in einer Firma erlebt, das waren zwei Leute, die sehr eng zusammengearbeitet haben, die ich für die haben ein paar Sachen sehr, sehr richtig gemacht. Die haben jetzt, waren jetzt nicht in allen total überlegen, aber die haben deutlich überdurchschnittlichen Job gemacht. Und die sind wegen Formalitäten, sind die aufgerieben worden. An Formalitäten. Und wirklich, also jede Firma, die irgendwie Wert drauf legen würde, dass sie Erfolg hat und dass sie Leute einstellt, die einen guten Job machen, hätte denen irgendwie, hey, wir lassen euch eine lange Leine, hier lassen wir euch mal machen, habt ein Budget, probiert mal aus, ihr scheint da irgendwas richtig zu machen, macht das bitte weiter. Und die Sachen, die ja nicht so gut drauf geht, kriegen wir schon irgendwie hin. Aber das genaue Gegenteil ist passiert. Die sind halt, die haben sehr gute Arbeit gemacht oder überdurchschnittlich gute, würde ich sagen, und sind halt in ein System reingedrückt worden und sind halt irgendwelchen Formalitäten, die sie nicht erfüllt haben und da und und darum so lange, bis sie halt die Firma irgendwann verlassen haben. Und das ist, weil das ist auch logisch. Das ist halt auch, es gibt halt, ich habe diesen Blogartikel, den ich nicht finde, den ich so oft erwähne. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich auch schon diesen Podcast erwähnt. Irgendwann diesen Blogartikel gelesen. Der ging darum, stellt man fest, dass man in einer Bullshit-Company arbeitet. Also einer Firma, wo man einer unter vielen Idioten ist. Und du halt mit guter Arbeit nicht Karriere machen kannst. Und ich sag's mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass jeder, der hier angestellt ist, in einer Bullshit-Company arbeitet, ist bei 95%. Und was in diesem Artikel als Maßstab genannt wurde, war, die Firma wächst. Und sie weiß, warum sie wächst. Also sie wächst nicht einfach nur, weil gerade der ganze Markt wächst und du sowieso nicht anders machen kannst als wachsen, weil egal wie scheiße du bist, du trotzdem wachsen wirst. Sondern du bist halt irgendwie eine Firma, die halt in einem Marktsegment wächst, in dem andere gerade nicht wachsen. Und du weißt, warum. Weil du nämlich einen Plan von dem hast. Das sind die Firmen, die dann erstmal für eine Zeit lang keine Bullshit-Companies sind. Das sind dann so Silicon Valley-Firmen, aber ich glaube, bei Google zum Beispiel ist der Zug schon lange, lange abgefahren. Die sind auch schon lange, lange im Bullshit-Company-Territorium. Facebook unter Garantie auch. Apple sowieso.
Ich habe das Bild gerade sehr empfehlenswert. Übrigens die Dokumentation über WeWork zu dem Thema. Es hat ein bisschen was von Fyre Festival.
Okay, auf Netflix oder?
Gute Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube, das oder war irgendwo anders. Auf BitTorrent läuft es auf jeden Fall. Okay. Da habe ich es gesehen. Aber es gibt auch andere, glaube ich. Also es ist bei, ich glaube, bei Hulu ist es, glaube ich, genau.
Bei Hulu,
okay. Ja. Aber es ist auf jeden Fall sehr sehenswert.
Hulu gibt's in Deutschland nicht.
Ja. Aber es ist trotzdem.
Wie heißt die denn? Vielleicht kann man sie ja finden.
Ja, irgendwie, keine Ahnung, WeWork muss man mal suchen.
Okay. Warum du in einer Bullshit-Company für gute Arbeit entlassen wirst, ist halt, wenn eine Firma nicht mehr wächst, dann ist die einzige Möglichkeit, innerhalb der Firma Karriere zu machen, ist halt, dass du den über dir wegboxst. Und wie boxst du den über dir weg? Indem du einfach gute Arbeit machst. Und darum hat jeder, der irgendwie es in dem System zu irgendwas gebracht hat, weiß genau, wie der Hase läuft und sieht, da ist jemand, der könnte probieren, irgendwann mal mich wegzuboxen. Ja. Und setzt alles dran, dass sie rausgehen. Und es ist total naheliegend.
Das wird dann sozusagen so ein Nullsummenspiel, ne? Also wo dann halt
ja, genau.
Du nur Territorium gewinnen kannst, wenn der andere was verliert. Ja.
Und darum ist es halt so wichtig, dass du mal wächst.
Dann. Ja.
Weil dann ist für gute Leute noch Platz da. Dann kann man auch nebeneinander gut koexistieren.
Oder man steigt halt selber weiter auf, ne? Und so weiter.
Ja, genau. Und das ist halt, wenn die Firma wächst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit halbwegs guter Arbeit auch nach oben gezogen wirst, natürlich relativ hoch, weil dann werden gute Leute immer gebraucht und dann werden die erstmal nach oben gezogen. Und irgendwann sortiert sich das Ganze dann aus.
Ja. Das heißt, man sollte immer wissen, wann ein guter Zeitpunkt zum Gehen ist.
Das sowieso.
Ja. Ach Mann, ja. Also ja, ich glaube wirklich auch das gesamte, ich glaube, dieses Prinzip gilt halt nicht nur für Firmen, sondern auch wahrscheinlich für Branchen. Und du hast recht, dass sozusagen klar. Silicon Valley als an sich in dieser Phase jetzt ist, wo halt echt vor allem so Bullshit rauskommt. Ne? Also
das hast du halt ab einer gewissen Größe. Ich meine, bei Google, die haben halt ihre Cash-Cows, mit denen sie irgendwann mal Geld verdient haben. Und was kommen denn da jetzt noch für Leute dazu? Jetzt bauen die sich halt aus und fest in dem Bereich, in dem sie sind. Und das ist ja auch in der Natur der Sache. Das ist ja bis zu einem gewissen Grad, ist das ja nicht zu vermeiden. Ich habe irgendwann mal diese Theorie gehört, dass Steve Jobs mit der Entwicklung des iPhones die Firma draufgesetzt hat. Also sozusagen, dass das Investment, was ins iPhone und dann auch in die Produktion des iPhones gesteckt werden musste, war so hoch, dass wenn das schief gegangen wäre, dass Apple daran pleite gegangen wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und wenn jetzt Apple seine Aktionäre fragen würden, hey, wir können in 5 Jahren 10-mal so groß sein oder wir sind pleite, weil wir haben ja diese geile Projektidee, die auch uns in die Pleite treiben kann, trotz unserer Reserven. Aber wir könnten 10-mal so groß sein in 5 Jahren.
Ich glaube, das Apple Car, ne, das ist schon fast ein bisschen in die Richtung.
Das reicht dafür nicht.
Aber da haben die doch jetzt bestimmt auch schon so viele Milliarden drin versenkt.
Ja, da haben sie halt ein paar Milliarden reingesteckt.
Aber es soll ja jetzt ja tatsächlich kommen, ne?
Ich habe keine Ahnung, ob da was kommt. Ich habe da schon so oft was von gehört. Also das letzte Mal, als ich halbwegs belastbare Informationen hatte, da war es gerade aufgelöst worden.
Jetzt habe ich gerade wieder neuere Sachen gehört, dass es irgendwie doch kommt.
Ja, egal. Es gibt. Ich glaube auch nicht, dass die VR oder AR Brille, die von Apple kommt, die ja auch schon seit Ewigkeiten die du ständig ankündigst, die würde Apple auch nicht an irgendeine Belastungsgrenze bringen. Ich habe keine Ahnung, welches potenzielle Produkt jetzt ausreichen würde. Eine Zeitmaschine oder ich habe keine Ahnung.
Das ist schon aufwendig, so ein so gutes
Auto zu bauen. Das hat Elon Musk hingekriegt.
Ja, aber du musst es ja schon echt deutlich besser hinkriegen als er, damit das irgendwie funktioniert.
Ja, du kannst natürlich beliebig viel Geld, glaube ich, in so einem Auto verblasen, aber du musst ein paar Sachen dafür neu erfinden und so, und ich gehe mal davon aus, wenn Apple ein Auto machen würde, dann wäre das auch ein sehr, sehr hübsches Auto und sowas, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber dass das jetzt irgendwie so ein gigantischer, also wahrscheinlich dann die Produktion des Autos und so und wie baut man dann Fabriken auf und so, das ist wahrscheinlich dann eher das Problem. Aber es gibt gerade jetzt so viele Auto-Startups und so viele Firmen eben aus China, die irgendwelche Autos bauen, von denen wir noch nie was gehört haben und hey, das sind gute Autos. Und auch technisch, die halt so mit selbstfahrenden Systemen und weiß der Teufel was auf einem Niveau, wie es sonst höchsten Tesla hat und wahrscheinlich nicht mal die und sowas. Das ist schon, ich weiß nicht. Auf Autos gebe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Das ist eigentlich so, wenn die Deutschen ihr Spaltmaß nicht mehr haben, dann bleibt da eigentlich auch nicht mehr viel übrig bei so einem Auto. Also, nee, keine Ahnung. Ich habe gestern zu Diana gesagt, wie krass eigentlich so, ich war ja mal durchaus ein Tesla-Fanboy. So, ich fand so diese Elektroautos ganz cool, ich fand so diesen minimalistischen.
Ich finde immer noch, dass die gut aussehen eigentlich.
Also das Design fand ich, das Model 3 finde ich halbwegs hübsch, die anderen finde ich ehrlich gesagt, das Model S finde ich total konservativ und langweilig. Ich finde das vom Interieur finde ich das eigentlich so dieses minimalistische, ohne Knöpfe, ohne irgendwas, nur mit Touchscreen finde ich eigentlich ganz cool. Ich meine dieses Kickstarten des Elektroautos, das ist ja echt mal eine Leistung, das muss man auch erstmal bringen. Finde ich nach wie vor sehr beeindruckend. Aber ich bin inzwischen so weit, also ich war eine Zeit lang so, wenn ich jemals wieder ein Auto kaufe, dann nur ein Tesla. Und inzwischen ist es so, wenn ich jemals wieder ein Auto kaufe, dann alles außer einem Tesla. Weil ich Elon Musk so furchtbar finde, weil ich diesen Typen so überhaupt nicht mehr abkann.
Das ist echt schlimm, ne?
Und ich finde, und das ist ja auch so, selbst wenn jetzt irgendwie Tesla, so das Board, irgendwie eine Consulting-Firma beauftragt, so hey, Alan, wie viel bringt er denn der Firma noch und wie viel schadet er der Firma? Und die dazu kommen, ja, der kostet euch eigentlich 20 Milliarden im Jahr. Die werden den auch nicht mehr los.
Ja. Außer aber ich meine, du musst mal sehen, also die Bewertung, die Bewertung von Tesla ist so unfassbar over the top. Also
ich weiß.
Das ist so krass eigentlich, ne? Also ich glaube, Tesla ist irgendwie mehr wert als irgendwie alle europäischen Autokonzerne zusammengenommen oder so. Ja, also es ist wirklich absurd.
Ich weiß nicht, ob es so viel ist, aber ja, es sind gigantische Werte. Und zu einem gewissen Grad durchaus gerechtfertigt, würde ich fast sagen.
Also die machen würde ich überhaupt nicht sagen.
Die machen ja viel, die machen ja.
Also wenn du jetzt zum Beispiel vom Umsatz her nimmst, ne, also Tesla ist da immer noch weit entfernt von irgendwie einem VW oder Mercedes oder sowas, ja.
Ja, ja, klar.
Und dass die überhaupt so weit kommen und so riesig werden irgendwie, ist wirklich fraglich. Und wenn sie so weit kommen, dann wird das halt schon, denke ich mal, so der Deckel sein, weil ich glaube nicht, dass wir in Zukunft, jedenfalls wenn wir diesen Planeten noch irgendwie retten wollen, dass es in Zukunft mehr Autos geben wird, sondern eher weniger auf der Welt. Und das gilt auch für Elektroautos. Und
also zum einen, also ich glaube, so dieser iPhone-Moment ist nach wie vor so, was der halt nochmal möglich gemacht hat. So, also zum einen, was du halt sagst über die bestehenden Player, also sozusagen das, der Moment, in dem das iPhone auf den Markt kam oder ein paar Jahre auf dem Markt war. Da gab es einen Haufen etablierte Player und Nokia war etabliert und ich habe gesagt, Apple wird niemals Nokia abhängen. Das ist auch gar nicht deren Ziel. Die wollen Smartphones verkaufen und Smartphones sind billig und sind teuer und Nokia verkauft billige Telefone und es wird auch noch lange, lange Zeit lang wird es noch ganz hervorragend funktionieren. Smartphones sind Spielzeuge für wenige Reiche und die Masse wird weiterhin dann irgendwie mit crappy Nokia-Telefonen telefonieren und Nokia wird es noch lange geben. Wie lange hat es dann gedauert? 5 Jahre? Bis Nokia nicht mehr existiert hat? 2020? Es war noch 2016 oder sowas? Und Apple ist halt aus diesem Ding auferstanden zu einem Giganten. Und Samsung, eine Firma, die vorher auch schon groß war und viele Produkte gebaut hat, aber so dieses dominierende Tech.
Samsung ist, glaube ich, immer noch größer als Apple. Also jedenfalls, was die Telefone angeht.
Die verkaufen, es hängt immer davon ab, verkaufte Stückzahlen ist Samsung größer, aber Umsatz ist, glaube ich, Apple nach wie vor
klar, natürlich.
Ungeschlagener King of the Hill.
Umsatz ist natürlich aber auch einfach Apple, die halt einfach wahnsinnig viel Geld für ihre Telefone nehmen.
Samsung verkauft halt viele dann auch wirklich deutlich billigere Telefone. Ich sag nicht, dass das schlechte Telefone sind, ganz und gar nicht. Aber so halt, Apple bedient halt diesen Premium-Markt sehr, sehr gut und ja, also die wollen, also ich glaube, wenn die, ich weiß nicht, vielleicht wenn sie, man sagt immer so, also ich wollte jetzt gerade sagen, na, die wollen vielleicht gar nicht so billig. Ich glaube, wenn sie könnten, dann würden sie auch gerne billigere Telefone verkaufen, aber sozusagen ihr Anspruch an das, was ein Telefon liefern können, das können sie wahrscheinlich nur im Augenblick mit der Preislage machen, die sie im Augenblick haben. Und
naja, komm, sie haben wirklich eine dicke Marge, die sich wirklich niemand anders erlaubt.
Ja, klar.
Ja.
Also, ich sag ja nicht, dass sie die Welt verbessern wollen.
Sie könnten billiger verkaufen, sagen wir mal so.
Ja, aber das heißt nicht, dass sie da mehr Geld machen würden. Das meine ich.
Also, das ist klar, ja.
Wenn sie im unteren Preissegment noch auf ihre Marge kommen würden, dann würden sie da sicherlich gerne reingehen. Ist jetzt einfach komplett.
Ja, weiß ich nicht. Also so aus marketingstrategischen Gründen kannst du auch sagen, okay, wir lassen zum Beispiel den Budgetmarkt, den lassen wir einfach komplett liegen, weil das die Marke beschädigt. Ne? Selbst wenn wir damit Geld verdienen würden.
Klar, das meine ich ja.
Du willst ja auch als Luxusbrand wahrgenommen werden und dann, wenn du zu billige Telefone hast, dann
Luxusbrand. Gilt Apple als Luxusbrand?
Ja, zumindest als gehobene Brand auf jeden Fall.
Ja, gehoben auf jeden Fall, aber Luxus würde ich jetzt nicht sagen. Also es gibt sicherlich, also jetzt man kann sich irgendwie ein $2,000 Apple Watch kaufen, okay, das sind dann Luxusprodukte oder halt so ein Mac Pro für unfassbar viel Geld oder sowas. Aber so ein iPhone selbst für, also selbst das teuerste iPhone.
Bist du mittlerweile auch schon
billiger
bei 1500 oder so, ne?
Ja, aber selbst das ist billiger als irgendeine Sonderlackierung bei einem BMW.
Ja. Aber also das eine ist ein Auto und das andere ist ein Telefon. Das bleiben wir mal ein bisschen.
Ja, aber das eine ist ein bisschen Farbe auf einem Auto.
Ja, okay.
Also ich glaube, da gehen noch ganz, ganz andere Bereiche. Mir fällt es wirklich schwer. Also ich finde das immer wieder erstaunlich, dass Leute so tun, als ob dass Leute, die irgendwelche wirklich dicken Karren fahren, dann so tun, als ob irgendwie das iPhone irgendwie so ein absolutes Luxusding wäre, so was ja, was man ja schon irre sein muss, um sich das zu kaufen. What? Aber egal, das wollte ich ja auch gar nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass im Elektroauto, also dass im Mobilitätsbereich das nochmal besteht. Dass die Chance nochmal besteht, dass du diesen Markt nochmal komplett umkrempelst. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser ganze Servicebereich, den Apple jetzt probiert, gerade im Telefonbereich oder im Unterhaltungselektronikbereich aufzumachen, dass der durchaus nochmal im Autobereich auch besteht. Da hat ja durchaus, war ja auch mal Elon Musk Vision, keine Ahnung, ob das noch existiert, aber dass du halt, wenn du dein Auto selber nicht brauchst, dann lässt es als Taxi durch die Gegend fahren und dann fährt sich das halt selber durch die Gegend und Leute steigen aus und Tesla verdient ein bisschen Geld dran und du kriegst den größten Teil vom Batzen und dann kannst du dir vielleicht auch ein Auto leisten, was dir sonst nicht leisten könntest und so eine Späße. Und nun ist ja sowieso, dass zum Beispiel beim Model, also du kannst ja bei Model 3 kannst du ja In-App-Purchases machen. Also kannst du ja im Auto sitzen und kannst dir den Autopiloten nachkaufen für $5,000 oder sowas. Und dann klickst du halt, dann gibst du deine Kreditkarte an und dann so, das glaube ich, dass das eine ist. Und ich glaube auch, dass in dem Moment, in dem dich die Dinger selber steuern können halbwegs, hast du ganz andere Parameter, weil dann hast du so ein Auto ist ja eigentlich nur so riesengroß und hat ja eigentlich nur die Form, die es hat oder diese Mindestausmaße, weil erstens eine Person drinne sitzen muss und zweitens ein Verbrennungsmotor drin ist. Und den Verbrennungsmotor können wir jetzt durch einen Elektromotor ersetzen, der schon mal deutlich kleiner und leichter und ist, dann kannst du schon mal viel kompaktere Autos bauen. Und in der nächsten Stufe willst du dann vielleicht nicht mal mehr halt irgendwie willst du zum Beispiel Essen transportieren oder irgendwelche Päckchen oder so, halt irgendwelche Waren durch die Gegend transportieren, die nicht unbedingt Personen sind. Und dann musst du halt irgendwie ein Auto bauen können, dann musst du gutes Flottenmanagement haben, dann musst du irgendwie die Produktionsanlagen dafür auf die Reihe kriegen. Aber das Auto an sich ist dann irgendwann nur noch total irrelevant. Und das könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch nochmal für den Autobereich, dass es da nochmal so ein paar gigantische Player gibt, die wirklich das Geschäft nochmal komplett umdrehen und dann ist plötzlich sowas wie VW oder BMW oder Mercedes, ist dann sowas wie das Nokia von vor 20 Jahren, wo halt jeder denkt, so viel größer geht's doch gar nicht mehr und dann stehst du 20 Jahre später da und dann, ah, doch, geht nochmal größer.
Ja, aber ist denn Apple wirklich größer, als Nokia damals war?
Also von einer
also das ist nicht vom Umsatz, sondern so, dass ich sozusagen von den verkauften Devices, ne? Also.
Naja, aber die verkauften Devices sind doch, ich meine, es geht doch nach Firmengröße im Zweifelsfall, wie viel ist die Firma wert? Das ist natürlich ein relativer Wert und dann geht's nach Umsatz, weil ich meine, klar, du kannst
Also okay, du meinst also, die Vision wäre sozusagen, wir haben dann genauso viele Autos, nur von anderen Herstellern, die dann aber irgendwie dreimal so viel kosten.
Nee, wie gesagt, auch sowas wie, wenn ich meine Pizza bestelle, irgendjemand muss die ja bringen. Und im Augenblick sind das Leute auf Fahrrädern, was jetzt ehrlich gesagt gar nicht so eine schlechte Lösung ist. Ich halte neulich zu Gorillas. Kennst du Gorillas?
Den Text von Markus gelesen auf Netzpolitik?
Nee, habe ich nicht.
Der hat gerade über Gorillas geschrieben.
Mhm. Ah.
Es gibt jetzt schon eine große Diskussion um Gorillas, weil tatsächlich in bestimmten Stadtteilen hängen schon Plakate gegen die und gegen die Leute auf die Straße. Weil vor allem das Interessante ist, deren Konzept funktioniert nur deswegen, weil sie ein ziemlich weitflächiges, dezentrales Netz an Lagerstationen, an Verteilstationen haben. Ne? Und unter anderem auch tatsächlich mobile Verteilstationen, also das heißt so LKWs, die dann halt aber meistens in so zweiter Reihe parken. Und, und dann. Ja,
das ist keine gute Idee.
Und da kommen dann halt die Fahrer hin und holen von dort aus die Ware ab und radeln darüber. So, ne? Und so funktioniert das Prinzip.
Also erstmal vorneweg, Gorillas gibt es jetzt noch nicht in allzu vielen Städten, wenn ihr das nicht kennt. Das ist ja so ein Dienst und die werben damit, dass sie unter 10 Minuten dir was liefern. Lebensmittel.
Genau. Und du hast also kein, keine fertiges Essen, sondern so ja, ne, Lebensmittel,
genau, Supermarkt. Ja, so Supermarkt, also so Späti-Sachen, sage ich jetzt mal. So,
ja, schon ein bisschen mehr. Ne?
Halt also, nicht so eine
also man kann auch schon so
gigantische Auswahl.
Tomaten und sowas kann man schon kaufen und so.
Bei uns hier im Prenzlauer Berg kann man im Späti auch Tomaten kaufen.
Bei mir nicht, aber gut. Ja.
Na, so türkisch, so beim Türken gibt's doch auch, der auch lange auf hat, gibt's auch Tomaten.
Ja, in Kreuzberg, stimmt, in Kreuzberg gab es solche Spätis, aber ich wohne ja nicht
mehr. Okay, egal, ist jetzt auch nicht
jetzt so. Jetzt hier in Mitte, verdammte Scheiße.
Ja, da gibt's halt nichts.
Du sagst es.
Und die werben halt damit, dass du in 10 Minuten deine Lieferung bekommst. Und das funktioniert. Und das erste Mal, als ich das ausprobiert habe, das ist wirklich, das ist Magic. Und du gibst das ein in der App, drückst absenden, die sagen dir, okay, das kommt in 8 Minuten, das kommt niemals in 8 Minuten. Und 6 Minuten später klingelt's. Und
ich habe es auch schon mal ausprobiert, das funktioniert, ja.
Und ich sag immer, dass es fühlt sich an wie Magie, aber dabei ist es nur irgendein Typ auf dem Fahrrad. Und
ein LKW in zweiter Reihe,
Na, bei uns hier nicht. Ich weiß nämlich, wo bei uns die sind. Die sind hier in der Prenzlauer Allee. Und das ist wie beim Fight Club. Ich gehe da öfters mal dran vorbei auf meiner Spazierrunde. Und jedes Mal sind da so irgendwie, das sind so halt dunkel gekleidete, überwiegend Männer, mehr Frauen als man erwarten würde, aber trotzdem überwiegend Männer, die dann halt vor diesen Läden rumlungern und dann und ist immer so eine, hat auch immer so eine Geschäftigkeit, weißt du, ist halt die machen dann ihre ganzen Corona-Tests da, weil offensichtlich bevor du die Schicht anfangen kannst, musst du erstmal einen Test machen und dann der nächste holt sich da, dann kriegst ein Fahrrad irgendwie zugewiesen und sowas und das ist irre, in welchem Tempo die gewachsen sind. Das ist, ich bin wann haben die angefangen? Vor einem Jahr? Nicht mal einem Jahr. Da haben die auch in einem anderen Laden, hier auch im Prenzlauer Berg, das war hier direkt bei uns um die Ecke, war so quasi deren erste Station. Und da sind da 2 Fahrer gefahren. Und inzwischen ist das so, da bin ich ja irgendwie mal vor ein paar Wochen, bin ich am Wochenende unterwegs gewesen und bin über die Prenzlauer Allee rüber. Und in der Einrichtung bin ich fast von 2 Gorilla-Fahrern erfahren worden, die halt auf ihren Fahrrädern mit unglaublichem Tempo da lang geschossen sind. Und dann auf der anderen Seite der Prenzlauer sind 2 Gorilla-Fahrer in die andere Richtung gefahren, die mich fast überfahren hatten. Das ist echt unfassbar, wie viel es davon gibt. Und die haben quasi auch, die haben nicht nur dieses Geschäft aus dem Boden gestampft, sondern die haben dieses gesamte Geschäftskonzept. Das ist ja, da gibt's ja mittlerweile so viele solche Anbieter. Hier bei uns hat jetzt gerade ja auch noch Flink angefangen. Die gibt's auch schon in anderen Städten schon länger. Es gibt mittlerweile echt eine Handvoll von Geschäften oder von Lieferdiensten, die exakt so funktionieren. Und was wollte ich eigentlich erzählen? Ich hab's vergessen.
Ja, also die haben auf jeden Fall jetzt 244 Millionen Euro an Finanzkapital bekommen.
Absolut zu Recht. Die machen sehr, sehr viel richtig.
Und deswegen, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie das jemals wieder einspielen. Du musst ja sehen, die haben momentan, nehmen die sozusagen 1,80 pro Lieferung.
Ja.
1,80. Wie willst du das finanzieren? Also ich meine, wer arbeitet für 1,80?
Na, also, hängt immer darauf an, welchen Zeitraum die 1,80 sind. Ich meine, wenn du, also zum einen wären die 1,80, die werden die Tour nicht machen, sondern die wären natürlich auch, also ich stelle mir das immer so vor, ich habe irgendwann mal, als wir noch in den USA gewohnt haben, da habe ich irgendwann mal, Diana mich gefragt, sag mal, wollen wir nicht einen Sonos für Schlafzimmer, weil Kolja hat halt, dass man ihm irgendwelche Lieder gut vorspielen kann oder sowas. Und dann habe ich, die Frau sagt mir, ich soll einen Sonos kaufen. Ja klar, kaufe ich einen Sonos. Bin auf die Sonos-Seite gegangen, habe einen Sonos bestellt. Und dann wurde ich auf der Sonos-Seite, hat die mich gefragt so, willst du es morgen haben oder in 2 Stunden? Und ich so, natürlich in 2 Stunden. Was glaubst du denn? Natürlich will ich das Ding in 2 Stunden. Und wie wollt ihr das in 2 Stunden schaffen? Dann habe ich das halt bestellt in 2 Stunden. Und dann kam halt tatsächlich innerhalb von 2 Stunden kam dann jemand vorbei und drückte mir diesen Sonos in die Hand. Und dann habe ich den gefragt, so, wie machst du das denn eigentlich? Wie kannst du... Ja, der hat halt quasi ein Warenlager, hat das auf einem LKW drauf, fährt das durch die Stadt die ganze Zeit, parkt irgendwo und wenn er halt irgendwo hin muss, fährt er wie ein Taxi hin und liefert halt das Produkt ab und bietet noch an, dass du es noch installierst, wenn du willst und so. Und das ist dann Teil von dem Service. Und dann fährt er halt weiter. Und ob du nun dir irgendwo ein Geschäft anmietest und halt den ganzen Tag in deinem Laden rumstehst und auf Kundschaft wartest, oder ob du in einem Auto sitzt und den ganzen Tag darauf wartest, dass ein Kunde anruft und was geliefert haben will, da ist es fast billiger, das Auto zu haben, weil das nicht so eine, weil die Ladenmiete nicht anfällt.
Ja, und weil halt Parken in Berlin nichts kostet, das stimmt, ja.
Ja, ja, also weil das auch vom Staat subventioniert wird, klar.
Genau,
das ist natürlich auch Teil des ganzen
Geschäfts. Eben. Aber trotzdem, es ist einfach unmöglich. Also 1,80 ist nicht nachhaltig, ne, und diese 200.
Ja, wie gesagt, die müssen ja gar nicht,
lass mich mal zu Ende reden.
Ja.
Die brennen sich jetzt durch diese 224 Millionen Dollar, Euro durch, die Kalkulation bei diesen Geschäftsmodellen, ja, ist nicht, dass du dann irgendwann den Scale hast, in dem sich das plötzlich dann lohnt durch irgendwie Economies of Scale oder sowas, sondern du bist darauf ausgelegt, Minus zu machen, um Marktanteile zu erhöhen. Und erst dann, wenn du eine Infrastruktur in dem Sinne erschaffen hast, dass die Leute sich daran gewöhnt haben, ihre Dinge per App zu bestellen, dann kannst du die Preise anheben auf das Niveau, dass du dann auch wirklich sozusagen rentabel arbeitest. Das ist der Plan.
Also mag sein, dass die hoffen, irgendwann mal das Monopol zu haben und dann sozusagen dann die Preise erhöhen zu können.
Ja, Monopol.
Was ich für unrealistisch
halte. Genug Leute, die dann halt irgendwie abhängig genug von deinen Services sind.
Was ich für unrealistisch halte. Aber ich meine, wir hatten früher, ich war als Teenager, war ich Pizzafahrer. Und da habe ich in einer Pizzeria rumgesessen im Wesentlichen den ganzen Abend. Und habe hier an der Straßmannstraße in Berlin bei Pizza Max, bin ich auch gerade gestern vorbeigefahren, habe ich da mal gearbeitet. Und die haben da mehrere Fahrer, die sie jetzt natürlich nicht brillant bezahlen, aber die bezahlt worden sind, Pizza auszuliefern. Und du hast für die Lieferung gar nichts bezahlt. Du konntest dir irgendwie für 6 Mark eine Pizza bestellen und hast die geliefert bekommen. Und dann bin ich halt mit dieser einen Pizza, habe ich mich in mein Auto gesetzt. Und bin dann irgendwie damit eine Viertelstunde durch die Gegend gefahren oder 20 Minuten, habe die Pizza abgeliefert, hab mich wieder in mein Auto gesetzt und bin wieder zurückgefahren. Und irgendwie hat sich das für den Laden offensichtlich rentiert. Weil die waren definitiv nicht darauf aus.
Weil die Wertschöpfung in der Pizzaherstellung lag und eben nicht in den, das ist halt der Punkt, ne? Du produzierst diese Pizzen, die Zutaten davon sind billig, da zahlst du irgendwie, keine Ahnung, pro Pizza 1,50, ja, für die Zutaten. Dann machst du halt ein bisschen Arbeitsleistung von den Leuten, die dann halt dort am Stück diese Pizzen da halt hintereinander weg belegen und in den Ofen schmeißen. Und dann hast du sozusagen so eine Produktionskosten von, sag ich mal, 3 Euro oder 3 Mark, ja, und dann verkaufst du es für 6 Mark, wo dann halt die Lieferkosten noch mit drin sind.
Aber das ist doch bei anderen.
So funktioniert das. Und beim Supermarkt funktioniert das aber nicht, weil du halt einen Einkaufspreis
hast. Genau das Gleiche.
Nein, da hast du einen Einkaufspreis oder hast du keine Wertschöpfung in der Herstellung. Der Einkaufspreis plus die Lieferung ist das Endprodukt. Du hast keine Wertschöpfung dazwischen, in der du noch irgendwo Preise verstecken kannst.
Ja, aber andere sind doch damit auch profitabel.
Wer denn?
Ein Rewe existiert doch auch.
Gut, die haben momentan ihr Programm, das ist ja auch relativ neu.
Die müssen Geschäfte auf den Boden stampfen, die müssen sich die Kundschaft ausbauen, die müssen das Personal da haben den ganzen Tag über, was dann halt nicht Fahrrad fährt, sondern was dann Regale befüllt und was an der Kasse sitzt und was halt diese ganzen Prozesse macht. Und die haben auch Spitzenzeiten, zu denen sie dann stärker ausgelastet sind. Auch die haben ja ihre Kosten. Die haben halt andere Kosten, als so ein Gorillas hat oder so ein Lieferdienst hat. Und ich weiß nicht, ob das bei Gorillas auf Dauer funktioniert. Das ist gar keine Frage. Aber ich halte das, dass die jetzt irgendwie darauf angewiesen sind, dass sie irgendwann mal die Preise erhöhen müssen, kann ich mir nicht. Also ich halte es für durchaus möglich, dass die Gewinnmarge hoch genug ist, spätestens wenn die irgendwann groß genug sind, dass sie halt beim Einkauf auch auf die Preise drücken können. Und wenn die dann halt auch noch schlau genug werden, dass sie halt genau immer die Produkte da haben, wo sie gerade notwendig sind und so, und dass sie sehr genau wissen, was sie wo brauchen, dass sie auch keinen Überschuss haben, dass da auch nichts ewig lange in den Regalen rumliegt, sondern dass sie da auch einen guten Durchsatz haben. Sie machen das ja schon dadurch, dass sie halt ein relativ kleines Angebot haben. Und spätestens, wenn sie groß genug sind und dann irgendwann mal Eigenmarken hochziehen kann, weil dann haben sie plötzlich wieder die gesamte Wertschöpfungskette drinne, wie so eine Pizzabude auch halt. Und dann, ich kann mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Ich sage nicht, dass sie niemals die Preise erhöhen werden, aber ich glaube, es wird noch auf absehbare Zeit, wird es noch verdammt eng werden für die. Weil da wird immer irgendjemand sein. Und das ist halt ein Problem, was die haben, dass ich finde das ja so bei Carsharing-Diensten, finde ich das ja so ein spannendes Phänomen. Da gab es ja auch so, dass die lange Zeit lang so Kampfpreise hatten und halt saubillig waren und gehofft haben, dann sind die Leute von uns abhängig. Aber es ist halt, du bist halt so schnell bereit, wenn ich halt irgendwie mitkriege, es gibt hier 4 Carsharing-Diensteanbieter und ich will jetzt übers Wochenende wegfahren, dann mache ich halt 4 Apps auf und gucke, wer macht denn gerade eine Aktion. Und dann ist mir doch wurscht, ob ich jetzt von dem oder von dem Carsharing-Anbieter das Auto fahre. Und ich glaube so, und Lieferando,
ich sag nicht, dass deren Plan aufgeht übrigens. Also ich glaube auch nicht, ich glaube insgesamt nicht, dass das Ganze aufgeht. Ich glaube, das geht genauso den Bach runter wie diese ganzen E-Scooter-Quatsch-Leute
Geschäfte. Aber E-Scooter, ich bin dieses Jahr so viel E-Scooter schon gefahren, du glaubst es nicht.
Echt, ja?
In erster Linie, weil ich bin aufs Knie gefallen beim Schlittschuhlaufen und hab mir hat mir der Arzt gesagt, ich soll das Knie stillhalten und konnte halt nicht Fahrrad fahren und nicht so gut laufen. Und das ergab sich glücklicherweise genau in dem Moment, in dem hier die E-Scooter anfingen, überall rumzustehen. Und seitdem bin ich jetzt wahnsinnig viel mit E-Scootern gefahren. Und die stehen gerade überall wieder. Und ich weiß gar nicht, ob das so ein schlechtes Geschäft ist, weil du zahlst irgendwie je nach Anbieter 50 Cent oder 1 Euro fürs Aufmachen und dann nochmal 10 Cent pro Minute oder sowas und dann kostet dich so eine Fahrt irgendwie 3-4 Euro. Das ist so viel wie ein Carsharing-Auto.
Das ist sauteuer und ich verstehe überhaupt nicht,
warum das überhaupt... Es
ist super teuer. Warum das überhaupt jemand benutzt, ich verstehe es überhaupt nicht. Also
ja. Wie gesagt, und gestern war es halt so, war ich mit Diana, waren wir irgendwie spazieren, haben uns ein bisschen verlaufen, haben dann gedacht, ah, guck mal da hinten, da können wir uns noch was zu essen holen, haben uns noch was zu essen geholt, haben uns hingesetzt und dann hatten wir auf dem Rückweg keine Lust mehr, dann haben wir uns halt so einen Scooter genommen und so damit nach Hause gefahren. Das war super. Und das hat dann eben, dann kostet das eben... 3-4 Euro, das ist jetzt, also ich meine, was kostet so ein Bahnticket? Was kostet ein BVG-Ticket, wenn du es kaufst? Das sind auch irgendwie
2,80 oder so, ja.
2,80 oder 3,20 oder sowas dann für so eine Strecke. Und dann fährt man halt ein bisschen durch die Gegend, lässt sich dabei noch das Wind durch die Haare wehen und so, und das war eigentlich ganz nett. Ich sag jetzt nicht, dass irgendwie, ich finde die vom Komfort her katastrophal, weil die halt so Vollgummireifen haben und die sind oft dreckig und die Bremsen waren schlecht eingestellt und sowas, da gibt's mehr als genug dran zu meckern, aber es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie, ich habe keine Ahnung, was deren Kosten-Nutzen-Rechnung ist, aber zu dem Preis bin ich bereit, das zu nutzen, weil es ist halt eigentlich hin und wieder mal ganz angenehm, einfach ein Fahrzeug, ich bin jetzt hier, ach scheiße, ich könnte jetzt zurücklaufen, ich kann mir auch einfach einen Scooter holen, dann bin ich halt in 20 Minuten da, brauche nicht irgendwie noch eine Stunde hier durch die Gegend zu latschen. Finde ich eigentlich, und so diese ganzen Lieferdienste, ich glaube, das könnte funktionieren. Und ich hoffe, das funktioniert. Und ich finde das echt, ich finde es im Augenblick ist es krass, die haben halten sich an die Ladenöffnungszeiten, was ich ehrlich gesagt ziemlich überraschend finde. Und am Sonntag kannst du nichts bei denen bestellen.
Echt, ja?
Ja.
Aber wäre das doch mal ein Unix. Obwohl, vielleicht müssen die das auch, ne?
Vielleicht müssen sie es auch, auf jeden Fall, wenn ich es jetzt...
Also. Zumindest könnten sie dann schnell Wettbewerbsprobleme bekommen, wenn dann irgendwie andere klagen, hey.
Und spätestens, wenn es darum geht, wenn du dann im Sommer irgendwie im Park liegst und dir das im Park, also so, hey, jetzt, wir können jetzt jemanden losschicken und können uns hier nochmal, der jetzt nochmal zur Tanke geht und sich anstellt und nochmal Bier holt, oder wir zahlen die, und dann ist es auch wurscht, ob es 1,80 sind oder 3,80. So, oder wir zahlen jetzt hier Summe X, die irgendwie überschaubar ist und lassen uns hier nochmal Chips und Bier herliefern. Ich wüsste, was ich sage. Also ganz klar.
Du bist dann also der Typ mit der Gorilla-App dann
bei der Auf Runde. Jeden Fall.
Nee, ich hab's mir auch ja installiert, ich hab's auch mal ausprobiert. Ich hab's bisher erst einmal etwas bestellt. Und dann haben sie mir gleich schon mal statt normale Strauchtomaten haben sie mir Cherry-Tomaten gebracht. Aber naja.
Okay. Wir holen da hin und wir haben
nicht durchgedreht.
Und dann haben sie wahrscheinlich das Geld zurückerstattet, oder?
Nee, ich habe mich gar nicht beschwert.
Ach so. Hättest du dich beschwert, hättest du garantiert dein Geld zurückgekriegt. Die sind nämlich auch vom Service her, sind die echt, Ich weiß nicht, wie lange sich das noch erlaufen können, aber im Augenblick...
Ja, ja natürlich, klar. Wie gesagt, die brennen sich gerade durch 224 Millionen Dollar, Euro. Das ist, da wäre ich auch kulant.
Also meinetwegen, ich helfe Ihnen auch gerne, wenn das so ist, dann helfe ich Ihnen auch gerne, sich durch diese Kohle durchzubrennen. Das ist, will ich gar nicht so sein, bin ich gerne dabei, wenn ich das subventioniere. Wenn ich mit meinem Venture-Kapital mir meine Einkäufe abliefert. Ich bin mittlerweile im Zustand, wir haben zum Beispiel, es gibt eine sehr leckere alkoholfreie Biersorte, Brillo, das ist irgendwie so eine neue Hipster-Berlin-Marke, Naked heißt die. Und ich wüsste nicht, wo ich die sonst kriege. Die habe ich mal mehr so aus Verlegenheit, weil das so das einzige halbwegs lecker aussehende alkoholfreie Bier bei denen war. Die haben halt nur 3 oder 4 so irgendwie so das übliche Große und halt das. Das ist halt echt ein sehr leckeres alkoholfreies Bier. Und
das ist vielleicht ein ganz guter, eine ganz gute Strategie, halt tatsächlich so Produkte dann halt anzubieten, die es nirgendwo anders gibt und die dann halt sozusagen so die Kundenbindung nochmal verstärken.
Was die neulich hatten ist, ist, dass man irgendwie kostenlos, das wollte ich gar nicht. Das war einfach, hey, heute ist bei jeder Bestellung automatisch irgendwie so ein Päckchen Reis dabei von irgendeinem Hipster-Reishersteller. Jetzt kostet Reis wahrscheinlich auch nicht so die Welt. So für solche Aktionen, das bietet sich natürlich an, dann hast du es plötzlich zu Hause. Ich kann mir auch vorstellen, dass das von der ganzen Datenauswertung her und sowas auch durchaus nochmal ganz ordentlich gibt. Wobei auf dieses, was halt in vielen Bereichen...
Das ist wahrscheinlich Payback ein Scheiß gegen, ja.
Da ist zwar schon... wobei ich auf diese ganze Datenauswertung, das ist irgendwie so gerade sehr verbreitet. So, ja, und dann machen wir irgendwas und dann investieren wir da Geld und dann Daten und dann Profit und dann so. Ja. Und irgendwie ist dann so, wenn wir viele Daten haben, dann verdienen wir auch viel Geld. Aber dass man aus den Daten ja auch irgendwann mal was rausholen muss, damit da viel Geld bei rumkommt.
Das ist ganz interessant. Auch hier ganz kurz nochmal zu dieser WeWork-Doku. Ich habe ja mal einen langen Artikel geschrieben über
WeWork. Ja.
Damals bei der Zeit. Eigentlich bei Golem ist dann aber auch bei der
Zeit. Der ist auch nicht gut gealtet, oder?
Ja, geht. Also der Artikel, ich fand, der hatte durchaus
seine Punkte. Ich habe nie gelesen, ehrlich gesagt.
Ja. Es war definitiv kein Jubelartikel oder sowas, ne? Also es war jetzt.
Wir haben hier mal in diesem Podcast über WeWork geredet. Damals warst du ziemlich angetan von denen.
Ja?
Ja, da warst du.
Also der Artikel ist nicht mehr. Der Artikel ist zumindest, ich sag mal so, der ist, er ist jetzt nicht irgendwie eine total super kritische Vernichtung oder so, aber der ist schon eher eine kritische Haltung so. Was ja damals ich zumindest nicht auf dem Schirm hatte, war halt einfach dieses Missverhältnis von wie sie ihre Umsätze eigentlich manipuliert haben, ne? Also das war auch damals ja einfach nicht, das war einfach nicht abzusehen. Und was halt der Punkt ist, was mir aber damals schon aufgefallen ist, ist, dass WeWork sich ja halt immer als so eine Art Technologie-Company halt verkauft hat.
Ja.
Aber im Endeffekt, und darum geht es eigentlich auch die ganze Zeit in dem Film, ne? Im Endeffekt ist es eine Real Estate Company. Sie haben halt irgendwie einen neuen Ansatz gefunden, wie sie halt bestehendes Real Estate halt irgendwie nochmal anders verkaufen können. Und das ist jetzt durchaus legitimes
Geschäftsmodell. Weil es gab auch andere, die das gemacht haben.
Genau, und es sind auch nicht die einzigen und so weiter und so fort.
Also es ist jetzt nichts Neues.
Aber sie haben sich immer so als Technologie-Company gemacht. Und da habe ich auch schon immer so mir an den Kopf gesetzt, weil der Punkt war dann immer so, ja, und wir haben dann diese Daten und wir heben die Daten und die Daten und die Daten und die Daten. Und ich denke mir so, ja, was für Daten habt ihr denn so, ja? Und dann kam dann halt immer irgendwie so Beispiele
geht wie... Geht ins Büro.
Also die Mitglieder, die bei WeWork da sozusagen arbeiten, die konnten sich dann immer so eine App installieren, ne, irgendwie. Und damit konnte man dann halt so Community. Mhm. Aber ich habe dann halt die Leute gefragt, die nutzen wir nicht, die App und so, ne. Das Einzige, wofür sie nutzen, ist halt so einen Konferenzraum buchen. Damit kannst du halt sozusagen, das kannst du ganz gut machen, ne. Du bist ja da irgendwie und hast du so einen Konferenzraum, den kannst du mal eben so per App buchen. Dafür wird das dann halt benutzt. Ja, und dann... keine Ahnung, haben die dann halt Daten darüber, wie Konferenzräume gebucht werden, ja? Und dann
von Leuten, die bei ihnen Büros gemietet haben.
Genau, und dann habe ich halt weiter gefragt und dann so, ja, und dann irgendwann wollen wir halt auch so Schreibtische haben, die sich so digital einstellen lassen, und dann haben wir dann sozusagen ganzen Daten, wie die telemetrischen Daten über die Schreibtische. Und ich habe gesagt, was? So, ich meine, das war einfach so offensichtlich, dass sie halt die ganze Zeit immer irgendwas mit Daten erzählt haben, weil das irgendwie schick klingt und irgendwie nach Geld-Opportunity klingt.
Na, weil sie damit auch begründet haben, warum sie ihre Evaluierung viel höher machen. Weil die halt auch,
und warum sie,
was sie auch, also wenn du halt eine Real Estate Company bist, dann sagt man halt, ja, du bist halt irgendwie als Firma das X-fache deines Umsatzes wert, weil Real Estate Companies halt, um Umsatz zu machen, müssen die halt gigantische Verträge und müssen die gigantische Kosten machen. Aber wenn du eine Tech Company bist, dann wirst du, also Real Estate Company ist doppelt so viel wert wie ihr Jahresumsatz. Jetzt einfach, um irgendeine Zahl zu sagen. Tech Companies sind 10-mal so viel wert wie ihr Jahresumsatz. Und damit konntest du natürlich den eigenen Wert massiv in die Höhe treiben, wenn du sagst, ja, wir sehen zwar aus wie eine Real Estate Company, aber eigentlich sind wir eine Tech Company. Ja. Klar. Aber ich glaube, diese Gorillas, die können halt schnell mal was aus dem Boden stampfen. Die haben halt, das geht relativ schnell. Das lässt sich auch relativ schnell wieder abreißen. Den Laden kannst du halt mieten für eine begrenzte Zeitraum. Hier, wie gesagt, die gibt's noch kein Jahr oder sowas und haben trotzdem schon das zweite Lager bei uns hier in der Gegend, weil offensichtlich machen sie auch Kurzzeitmieten und sowas, was du halt als Ladengeschäft überhaupt nicht machen kannst. Da musst du halt, wenn du dich irgendwo einmietest, dann musst du da auch bereit sein, für die nächsten 10 Jahre zu bleiben und egal wie gut oder schlecht es läuft. Und solche Sachen. Also ich kann mir vorstellen, dass das durchaus trägt. Ja. Also die Doku auf Netflix und auf Hulu, die gucke ich mir an.
Das dauert noch ein bisschen, ja. Mittlerweile gibt es ja echt einige von diesen Filmen. Ne? Es gibt ja diese, diese Tezos Company, aber da können wir auch gleich noch darüber reden, über Tezos. Theranos, Theranos?
Ja.
Wo sie dieses Blutanalysegerät gebaut haben.
Genau.
Mit der Elizabeth Holmes, ne?
Genau.
Das ist ja auch so ein geiler Fail. Dann gibt's natürlich das Fire Festival. Das ist, glaube ich, so das unterhaltsamste von allen.
Also WeWork, finde ich, kommt da schon nah ran, wenigstens.
Yeah, WeWork, ja, WeWork
ist schon. Bei dieser Elizabeth Holmes, ich muss ja sagen, die hat ja ihr Leben lang ihre Stimme verstellt, wann immer die in der Öffentlichkeit gesprochen hat.
Ja.
Die hat ja so eine merkwürdige tiefe Stimme.
Ja.
Der Grund, warum die diese merkwürdige tiefe Stimme hat, ist, weil die einfach mit einer tiefen Stimme spricht.
Aber das ist tatsächlich relativ häufig bei Frauen, die so Karriere machen, weil du kriegst signalisiert und es wird auch, glaube ich, in vielen Managerratgebern für Frauen irgendwie so gesagt, dass du mit einer tiefen Stimme ernster genommen wirst. Ne?
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das funktioniert.
Dass es auch so sexistische Strukturen sozusagen gibt. Und dass halt Frauen sich halt tatsächlich sozusagen im Laufe ihrer Karriere antrainieren, tiefer zu sprechen.
Ja, ich finde das so, das wäre sowas, worüber ich mir niemals Gedanken gehe. Hat halt irgendwann mal
versehentlich. Musst du ja auch nicht, du bist ja auch ein Mann.
eben. Dass es Leute gibt, die wobei ich habe das auch mal von einem Mann gehört. Das war eine Netflix-Serie über einen Mörder, der auch seine Stimme verstellt hat. Und halt um eine tiefere Stimme.
Um erfolgreicherer Mörder zu werden.
Der wollte eigentlich Schauspieler werden und hat dann halt auf Mörder umgeschult. Ich meine, das ist ja nur ein kleines Detail von dem Aufwand, den die getrieben hat. Das ist ja nicht so, dass, wie werde ich erfolgreiche Chefin eines weltweiten Konzerns und nehme alle aus, indem ich meine Stimme, das ist ja nicht so, dass das alles war, was sie gemacht hat, sondern es ist ja nur eines von wahrscheinlich tausenden von Details, wo sie einfach sich perfekt darauf angepasst hat, um diesem Image gerecht zu werden. Das finde ich schon sehr, sehr.
Das ist auch interessant, ne? Also alle drei, also diese Elizabeth Holmes, der Adam Newman, das ist ja der WeWork-Gründer.
Ja. Yeah.
Und auch der Fire Festival-Typ, ne?
ja.
Es ist wirklich ein Schlag Menschen. Also alle drei sind wirklich ein Schlag Menschen. Das sind diese komischen soziopathischen Blender, ja, die halt Also es gibt diese, es gibt, glaube ich, so einen Schlag Mensch, der so, ja, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so eine natürliche Begabung des Con-Tums hat oder so, ja. Irgendwie der, die Leute halt so blenden können halt, auf so eine ganz krasse Art. Und ihr Umfeld dann auf so eine Art und Weise mit so einem Charisma irgendwie einwickeln können. Und das merkt man halt in allen drei Dokus, kommt das sehr, sehr gut rüber, wie diese Persönlichkeiten und ihr Charisma halt einfach ganz stark und ganz wesentlich darin waren, Leute von sich einzunehmen, für sich einzunehmen, für die Firma, für diese Ziele einzunehmen, die Mitarbeiter, dass sie halt wirklich überhaupt nicht mehr, auch selber überhaupt nicht mehr kritisch gecheckt haben, was mache ich hier eigentlich, was tun wir hier eigentlich, ja, und dass alle diese Leute, die da in diesen Bann gezogen sind, dann hinterher auch immer so interessante, das immer so interessant schildern, so ja, also ich war in so einem Film, ich war irgendwie, also die dann halt auch so einen totalen Abstand zu sich in ihrer damaligen Person haben dann irgendwann, weil sie sagen so, hey, das war nicht ich, da war ich irgendwie verzaubert oder sowas, ja. Und das ist, das ist irgendwie ganz, ganz spannend irgendwie. Das ist,
ja, das ist ja auch was, das Reality Distortion Field. Was
von so Steve Jobs, das dann mal so
gedichtet hat. Der hat ja sicherlich ähnliche Teile. Ja, ich glaube
und
schon,
Elon dass die Musk gleichen bestimmt auch, ne?
Der auf jeden Fall.
Ja.
Ich meine, von dem habe ich mir ja einige Sachen angeguckt, wo der so irgendwelche Präsentationen, der macht halt so totale Anti-Präsentationen. Das macht er fantastisch. Also, ich meine, der weiß, was er tut. Mit
Anti-Präsentationen. Der wirkt immer so ein bisschen displaziert auf so einer Bühne, ne?
Genau. Und das muss sehr, sehr gut antrainiert sein, dieses deplatziert wirken. Und, diese hochaufwendigen Präsentationen und stellt sich immer davor, als ob er keine Sekunde lang darüber nachgedacht hat, was er jetzt eigentlich sagen wird. Und vielleicht weiß er wirklich nicht, was er sagen wird. Vielleicht ist es aber auch nur gut antrainiert, aber auf jeden Fall, ich finde, der macht das sehr, sehr gut. Ja. Muss man ihm lassen. Ja. Aber ewig geht das nicht mehr mit dem.
Der Typ ist echt der.
Ich meine, heute hat er Jeff Bezos angegriffen, dass der keinen mehr hochkriegt.
Was? Ja.
Ich meine, nachdem er irgendein. Ich meine, der einfach.
Ich wusste gar nicht, dass sie was miteinander haben, ehrlich gesagt.
Good point, fair point. Hast du das mit dieser Boring Company mitgekriegt?
Ich weiß nur, dass er eine Boring Company hat.
Ja. Yeah.
Mit der ist das nicht auch die diese Flammenwerfer herstellt?
Das ist auch diese Flammenwerfer herstellt. Also es ist eine Tunnelbohrfirma. Ist halt ein Wortspiel, langweilige Firma und Tunnelbohrfirma. Und die haben eine Ausschreibung gewonnen in Las Vegas unter dem Convention Center, Tunnelanlagen zu bauen, wo die Idee war, dass man halt vom Flug irgendwie vom einen Ende des Convention Centers zum anderen Gelände da unterirdisch hin und her fahren kann innerhalb von wenigen Minuten, was halt mit dem, weil halt, wenn Convention-Zeit ist, also wenn da irgendwie eine Veranstaltung ist, wie zum Beispiel die CES, was halt die größte ist, dann ist halt die ganze Stadt überlaufen und dann kommt man nirgendwo mehr hin und so, und damit man halbwegs schnell von A nach B kommt, gibt's da diese unterirdische Strecke, und dafür hat Elon Musk die Ausschreibung gewonnen mit seiner Boring Company, und die haben da so ein Tunnelsystem gebaut, und das sollte mit autonomen Elektrofahrzeugen, sollte das gefüllt werden, die dann da hin und her fahren, und du gehst halt runter und buchst das per App und steigst dann ein und dann fährst du los und dann kommst du am anderen Ende wieder raus, und so sollten irgendwie 4000 Personen pro Stunde damit transportiert werden dürfen können von A nach B. Und genau, alles selbstfahrend natürlich. Und jetzt ist das soweit fertig. Fertig in Anführungsstrichen. Und das sind halt, ja, die haben da so ein paar unterirdische, die haben da so ein paar Röhren gemacht unter der Erde, und da fahren halt Tesla Model 3 drin. Davon haben sie irgendwie 60 Stück, und die fahren natürlich nicht alleine, sondern sind Fahrer drinne. Und diese Fahrer werden sicherlich gut Gehalt kosten, und sie sind weit davon entfernt, auch mit der idealistischen Schätzung 4000 Personen in der Stunde damit zu befördern. Und die müssen ja auch irgendwann mal geladen werden. Und diese Tunnel haben keine Notausgänge oder sowas? Also ist nicht mal klar.
Wie lang sind die eigentlich?
So 2-3 Kilometer, keine Ahnung. Ist nicht mal so klar, ob du die Türen von dem Auto aufbekommst, wenn du in dem Tunnel drin bist. Mhm. Also wenn da irgendwie...
Wenn da mal ein Unfall ist, ja.
Lass da ein Unfall sein oder sowas, dann...
So, also wir haben in Deutschland eigentlich wahnsinnig krasse Baubestimmungen für solche Tunneln.
Absolut, und zwar zu Recht.
Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die USA da keine solche Baubestimmungen haben.
Also ich kann mir vorstellen, dass das in Nevada was anderes ist. Also wird mich
stimmt, Nevada ist da so ein bisschen auch so ein
Free State. Ich weiß aber auch nicht. Kann auch sein, dass die Stadt, also im Augenblick sieht das auch nicht so aus, als ob das als ob die Boring Company das unbedingt überleben würde. Weil, also zumindest gibt es Bedingungen, unter denen die Stadt Las Vegas oder wer auch immer das beauftragt hat, halt die das Geld überweist, und die sind schon allein von den Fahrgastzahlen noch nicht ansatzweise erfüllt. Also das sind noch weit davon entfernt, dass sie ansatzweise genug Passagiere transportieren können, um das auch nur halbwegs auf die Reihe zu kriegen. Genau, und wenn da halt so ein Auto liegen bleibt, dann kriegst du das halt auch nicht, dann passt da auch kein Fahrzeug rein, mit dem du das rausholen kannst. Und lass da mal, ich meine, so eine Elektrobatterie, so ein Elektroauto, das ist wahnsinnig übertrieben, also die gehen nicht häufig in Flammen auf. Aber wenn sie in Flammen aufgehen, dann brauchst du wirklich gutes Equipment, um die wieder zu löschen. Mach das mal in einem Tunnel, in dem es keine Notausgänge gibt und der nicht groß genug ist, dass da irgendwie ein Feuerwehrfahrzeug reinpasst oder durchkommt oder sowas. Also das ist alles, das Einzige, was sie da im Augenblick haben, sind an den Eingängen Feuerlöscher hängen. Good luck. und dann ist es halt so mit LED, so mit RGB-LEDs durchbeleuchtet, damit du nicht siehst, dass es eigentlich nur ein dreckiger, weiß getünchter Tunnel ist. Und es ist hochgradig lächerlich, das ganze Ding. Und das ist jetzt auch nicht das aller... Ich meine, er hat ein paar große Dinge geschafft, der Mann. Ich meine, oder seine Firmen haben ein paar großartige Dinge geschafft, die von denen viele auch nicht wirklich glaubt. Also er hat...
Also die landenden Raketen, das ist etwas, wo ich immer noch sage, wow, das ist schon, das ist schon etwas, wo man schon sagen kann, alle Achtung.
Das ist gigantisch. Das haben vor 10 Jahren noch Leute gesagt, das wird technisch niemals möglich sein. Und jetzt ist es Routine fast. Ja. Elektroautos so groß zu machen, war auch, als sie damit angefangen haben, war das ein Pipe Dream. Und jetzt ist es eben...
Waren auf jeden Fall ein paar ganz gute Wetten, die er abgeschlossen hat.
Der hat ein paar gute Wetten abgeschlossen, hat die gut, ja. Nicht nur die Wette abgeschlossen, sondern dann auch, ich gehe davon aus, auch hinreichend viel reingezogen, dass das auch funktioniert und sowas. Und der wird auch, ich habe zum Beispiel irgendwann mal, hat er wohl in einem Interview erzählt, dass er, als es bei Tesla mit dem Model 3, als die Produktionsprobleme gab und das Geld sichtbar alle wurde und so, und es nicht klar wurde, wie lange die Firma überlegt, dass er in his darkest hour hat er Tim Cook angerufen und hat quasi Tim Cook gefragt, ob Apple nicht Tesla kaufen will, und Tim Cook hat gesagt, nee. So war man auch so, okay, das ist auch, also das ist der, ist jetzt auch nicht so, dass das alles ein Selbstläufer war, ganz und gar nicht. Also das war auch, der stand schon wahrscheinlich in seinem Leben mehrfach kurz davor, komplett pleite zu gehen und sowas. Aber er ist und bleibt ein Idiot.
Ja. Tut mir leid. Wie war das nochmal? Er hat dann irgendwann mal getwittert, so irgendwas mit taking the red pill, ne?
Ständig irgendwelche Falschnachrichten über Covid rauszuhauen.
Das auch, ja. Aber und dann hat noch irgendwie, ich glaube, dann hat das irgendwie Ivanka Trump irgendwie hat das dann irgendwie nochmal retweetet, irgendwie so Quote retweetet oder sowas. Und dann hat doch die Wachowski darunter kommentiert auf Twitter, fuck both of you. Das fand ich einen schönen Dialog. Also die Regisseurin von Matrix, ne? Also.
Ja. Ah.
Ja, ein sehr schöner Dialog. Ja, diese ganzen Tech-Leute, das ist auch alles, das ist doch alles nicht mehr gut, Max. Die haben doch alle irgendwie einen voll einer Schaller. Und das ist ja auch, ich meine, das ist ja auch kein Zufall, dass Musk jetzt
nicht
auch nur, so.
Das sind, ich will das jetzt hier nicht auf Tech-Leute begrenzen. Der MyPillow-Guy hat auch voll eine an der Waffe.
Was ist MyPillow?
Weiß nicht. Du weißt nicht, was MyPillow. Oh. Your sweet, sweet summer child. Das ist irgend so ein.
Oh Gott.
Das ist halt irgend so ein Typ, der ist auch schon in seinem Leben mehrfach pleite gewesen, hat dann irgendwann eine Koks-Affäre gehabt, also hat dann irgendwann rumgeguckt wie ein Bekloppter. Ist dann sehr, sehr erfolgreich geworden mit einem Online-Kissenhandel und ist halt so ein totaler Trump-Fanatic. Und ist irgendwann mal nachdem die Wahl verloren war, ist er dann mal im Weißen Haus aufgetaucht und ist er draußen fotografiert worden, so mit seinen Notizen, was er dem Präsidenten sagen will, in der Hand, und er natürlich so gefaltet, dass man mit einem hinreichend guten Zoom-Objektiv halt lesen konnte, was da drauf stand. Und dann standen halt Pläne drinne, wie man halt wie man das Militär übernimmt und wie man jetzt quasi einen Putsch noch startet, damit halt Biden nicht mehr Präsident wird und sowas. So komplett durchgeknallt.
Schon einen Putschplan ausgearbeitet.
Das ist geil. Wird auch gerade hier von, das war ja auch, die haben ja alle, die ganzen Republikaner haben ja alle behauptet, dass halt, wie hieß dieser Wahlmaschinenhersteller, angeblich alle Wahlmaschinen in die Ukraine geflogen sind und so geflogen worden sind. Und das haben die ja ständig wieder behauptet, diese wirklich haltlosen Lügen. Und irgendwann hat ja dieser Hersteller von diesen Maschinen einfach geklagt und hat halt auf Milliarden geklagt. Und
so Rudolf Giuliani und so.
Genau, und plötzlich sind die alle super, super so Kleinlaut mit hier Newsmax oder wie dieser Fernsehsender heißt, dieser Online-Fernsehsender, dieser Fox News für Leute, die Fox News für eine sozialistische Weltverschwörung halten. Bei denen ging das halt so rum. Und da gibt's halt irgendwann mal so ein Interview mit diesem MyPillow-Guy, wie er halt nochmal und wieder der Moderator sich irgendwann noch. Wir bei Newsmax unterstützen keine dieser, das sind alles haltlose Aussagen, die nichts mit der Realität zu haben. Diese Firma ist total nett und wir wollen nicht weiter von ihr verklagt werden. Und so, das ist weil halt irgendwann klar, wo das ist nicht mehr so. Und der wird jetzt halt auch von denen verklagt. Und es ist halt so ein voll durchgeknallter Dauerkokser, der halt in seinen eigenen Werbeshows auftritt und das halt dann halt auch mit einem gewissen Charisma dann halt seine dummen Kissen da verkauft, die bestimmt auch so total bequem sind. Und dadurch hat er dann halt auch in der ganzen Zeit lang, weißt du, so die ganzen so irgendwelche republikanische B-Prominenz, die dann halt auf ihrem Twitter-Account hat, halt so, hey, be a patriot und wir müssen den unterstützen und hier ist ein Gutscheincode. Und dann halt haben sie ihren eigenen Referral-Link gegeben. Und jetzt kauft doch bei MyPillow und dann irgendwelche Fotos dazu, wie sie selber quasi mit irgendwelchen MyPillow-Produkten, die das natürlich in erster Linie irgendwelche Kissen oder Schlafanzüge sind oder sowas, posen, um diese Produkte zu verkaufen. Und dann so, okay, das ist mal so ein schöner Ausverkauf der Republikaner. Ja. Der ist auch schön durchgeknallt.
Oh, Manometer, ey. Ja, aber ich wollte eigentlich was anderes hinaus. Und zwar der Punkt ist, eigentlich wollte ich mal weg. Wir reden jetzt eigentlich schon den ganzen Podcast über Menschen, über Leute. Und über Leute reden ist eigentlich gar nicht cool. Ne? Lass uns doch lieber über Blockchain reden.
Oh. Nein, ich meine, du warst gerade bei durchgeknallte.
Ja, nee,
die sind alle drei diese gleiche Typ, habe ich gesagt. Soll ich jetzt über Coinbase reden?
Und ja, genau über Coinbase beziehungsweise über dieses Pump and Dump Scheme von Tezos allgemein. Und ich glaube, das hatten wir auch schon mal angesprochen, ne? Irgendwie in irgendeinem Podcast. Aber es ist einfach, also
Tenos, du meinst Tether?
Tether, ja genau, Tether, ja doch, Tether, ja. Tether, Tenos, wie komme ich jetzt auf Tenos?
Nicht, dass wir jetzt hier wieder eine Stunde lang so tun, als würden wir Ahnung haben und am Ende stellt sich raus, dass wir die ganze Zeit den falschen Namen gesagt haben.
Aber war nicht die Firma,
wie so oft.
Die Firma, die Tether rausholt, heißt die nicht Tenos?
Also die haben, es gibt da noch diese Firma Bitfinex, die jahrelang aufs Blut die haben gesagt, wir haben mit Tether haben wir nichts zu tun. Wir sitzen nur zufälligerweise im gleichen Gebäude und haben fast die gleichen CEOs und aber wir haben mit denen nichts zu tun. Dann kam irgendwann in den Panama Papers kam raus, dass die komplett zusammenhängen und eigentlich eine Firma sind. Und dann haben sie gesagt, ah ja, stimmt, wir sind doch eine Firma, aber eigentlich sind wir nicht eine Firma.
Ich glaube, ich verwechsel das mit Thanos.
Ja, Tether.
Tether. Ja, genau, also das ist also eigentlich müsste man doch so eigentlich nochmal genauer wirklich untersuchen können, weil im Endeffekt ist ja alles, oder sagen wir mal, ist ja viel durch die Blockchain doch zurückführbar oder korrelierbar, welche Zahlungen da wie, über welche Kanäle da reingehen. Und ja, es gibt da halt diesen länglichen Blogartikel, ich hatte dir den ja auch geschickt, von diesem einen Typen, der halt
mehr als ein.
Ja, also mehr als ein solcher Blogartikel, die halt einfach mal wirklich geguckt haben, wie viel Prozent von Tether jetzt in welchen Exchange-Plattformen, sozusagen auf welchen Exchange-Plätzen jetzt sozusagen von Tether da reingehen. Und das ist halt tatsächlich und das war zu der Zeit, bevor Coinbase selber auch Tether angeboten hat.
So muss man jetzt mal sagen, was Tether ist, weil nicht hoffentlich weiß nicht jeder unserer Hörer, was Tether sind. Also man Bitcoin muss man ja irgendwann kaufen. Das ist ja quasi die einzige Möglichkeit, die man heutzutage noch ernsthaft hat, an Bitcoins ranzukommen. Selber meinen ist ja wahrscheinlich eher hinfällig geworden. Und da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten und ich habe hier das schon mal ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen konfus, habe ich das schon mal ein bisschen hier erzählt. Ich probiere es jetzt mal weniger konfus hinzukriegen. Und das Geld von Leuten zu nehmen und ihnen bankartige Produkte anzubieten, ist halt überall auf der Welt, aber natürlich auch auf dem nach wie vor wichtigsten Markt für sowas in den USA hardcore reglementiert. Du musst halt gigantische Auflagen erfüllen, die du dann, um halt zum einen um Kundenbetrug vorzugehen, dass du halt nicht einfach mit dem Geld deiner Kunden durchbrennst, zum anderen um Geldwäsche zu verhindern. Und sicherlich noch einige andere Sachen. Das ist ein hoch regulierter Markt, wie sich jeder vorstellen kann. Führt natürlich trotzdem dazu, dass mehr als genug Schwarzhandel Geldwäsche betrieben wird und dennoch genug Kundengeld wegkommt, aber sei es drum. So, und darum probieren all diese und Bitcoin ist jetzt ein Bereich der oder halt Krypto und im Allgemeinen ist halt ein Bereich der der halt eher Personen anzieht, die jetzt vielleicht, sei es einfach aus Privatsphäregründen, aber sei es auch einfach, weil sie Kriminelle sind, jetzt nicht unbedingt so dringend ihren Namen nennen will. Also ist eigentlich so beim Bitcoin-Kaufen und bei diesen ganzen Exchanges geht ein großer Tanz darum, wie kriege ich es hin, das Geld der Leute zu nehmen und eigentlich eine Bank zu sein, ohne im rein legalen Sinne eine Bank zu sein. Und da gibt's Sachen wie zum Beispiel Coinbase, die jetzt mal in diesem ganzen Spiel hier die Guten sind, die sich ans Gesetz halten. Michael muss übrigens dann dein Mikro wieder anschalten, ich habe das ausgeschaltet. Und die halt in den sauren Apfel beißen und sagen, okay, wir kaufen uns eine Banklizenz, wir lassen uns prüfen, wir lassen uns in die Bücher gucken, wir halten uns an die Gesetze, die halt in erster Linie unter anderem sind Know Your Customer, KYC. Und halt, wenn du halt mit Coinbase irgendwelche Geschäfte machen willst, dann musst du halt hingehen und musst dich bei denen registrieren. Tether hingegen hat diesen spannenden Trick gemacht, dass die halt gesagt haben, ja, wir haben hier diese Kryptowährung, wir sorgen dafür, dass immer ein Tether immer genau einen Dollar wert ist. Das können wir dadurch sicherstellen, dass wir diesen einen Dollar haben. Ah, wir sind übrigens aber doch keine Bank, auch wenn wir hier ganz viel Geld für euch verwalten. Und dann könnt ihr diese Tether nehmen und könnt damit auf irgendwelche shady Exchanges gehen und könnt da euer und könnt damit eure Geschäfte machen. So. Jetzt ist natürlich ein bisschen fragwürdig, warum sollte das jemand im großen Stil machen? Es geht ja zum Beispiel auch so. Und irgendwann fiel, also Tether sozusagen hat seine eigene Kryptowährung, aber im Gegensatz zu Bitcoin, wo halt das irgendwie immer auf der Blockchain entsteht oder sowas, ist Tether halt ganz klar sowas, dass halt die Firma stellt sich hin und sagt, ja, wir haben jetzt $1 Million bekommen, darum machen wir jetzt mal 1 Million Tethers, vertraut uns, wir haben diese 1 Million schon. Ja. Und irgendwann
die Behauptung ist, dass sie das irgendwie angelegt hätten in irgendwelche Assets, ne? Also
am Anfang war ihre Behauptung, dass sie wirklich, nein, wir rühren das Geld nicht an, das liegt bei uns hier auf dem Schreibtisch oder halt auf unseren Konten und
unter dem Kopfkissen.
Das liegt halt unter dem Kopfkissen und das wird nicht angerührt und das ist euer Geld und das bleibt da und das ist niemals weg. Und dass diese Formulierung ist im Laufe der Zeit immer schwammiger geworden. Und halt irgendwann, ja, wir legen das irgendwie an und dann irgendwann, ja, das meiste von dem wird schon irgendwie gedeckt sein und so. Und ja, und wenn uns gerade danach ist, dann haben wir vielleicht auch schon mal eine Dollarnote gesehen und so und weiß der Teufel was. Und irgendwann fiel mir halt auf, dass halt quasi der Gesamt, also so alles, was so also 80% des Welthandels an Bitcoins wird mit Tether gekauft.
An bestimmten, an diesen entsprechenden shady Börsen,
genau.
An diesen Tauschbörsen, ne? Und was ja auch noch mal interessant ist, was auch noch so eine Beobachtung war, ist, dass halt die Geldmenge an Tether, die dort in diese Krypto-Dinger reinfließt, die kann man ja schon sehen, ne? Und die,
ja, klar,
kommt immer in so Chunks, also in so großen Batzen, ja, also es gibt dann halt immer irgendwie sozusagen immer so eine gerade Zahl von genau jetzt 1 Milliarde, so, ja, die dann halt,
genau,
bis ich einfach da ist, ja. Und
zwar immer genau 1 Milliarde Tether, auch wenn sie gerade, hey, jetzt sind sie gerade mal ein bisschen weniger als $1 wert oder ein bisschen mehr, dann ist das halt immer die krumme Summe, das ist das gerade, das perfekt gerade, die perfekt runde Summe sind immer Tether. Als ob da der Anleger, der jetzt, ich möchte jetzt 4 Millionen anlegen in Bitcoin, aber nicht $4 Millionen, sondern 4 Millionen von eurer Wurstelwährung, die ich nur 3 Sekunden lang behalten will. Genau. Wie viel genau muss ich da auf den Cent genau überweisen, damit nachher genau 4 Millionen, ja, davon ankommen?
Also es ist einfach klar, da wird halt einfach sozusagen, da wird einfach Geld erfunden. So und
genau.
Und
Was sehr lustig ist, weil ja diese ganze Krypto, ich vertraue der Mathematik, Fiat, das ist ja auch immer diese Rede von Fiat, dieses Fiat-Geld ist Werdegeld, weil man es einfach erzeugt und sowas. Und dann sagst du, aber was ist mit Tether? Ja, vertraust du denen etwa nicht?
Ja.
Als ob die einfach Geld, ja, die machen halt einfach Geld, das ist halt, das können die schon machen, weil man muss denen halt vertrauen. Darauf basiert halt das Ganze. So, wie das dann halt. Ja, die haben sich ja auch inzwischen irgendwo eine eigene Bank gekauft, hier Bitfinex und Tether, irgendwo, ich weiß jetzt nicht mehr, in irgendeinem mittelamerikanischen Land.
In Cayman-Inseln oder was?
Ja, ich glaube, es sind tatsächlich Cayman-Inseln, wo laut, also die sagen nicht, wie viel Geld bei der Bank eingelagert ist, aber auf den ganzen Cayman-Inseln ist weniger Geld,
stimmt, ja,
eingelagert worden, als Tether behauptet, dass bei dieser einen Bank drin wäre.
Stimmt, also die Insel an sich oder der Staat, der Inselstaat oder wie auch immer, an sich gibt Rechenschaft darüber aus, wie viel Geld insgesamt in seinen Banken sozusagen auf allen Bankkonten zusammen existiert. Und das ist halt nicht mal annähernd so viel, wie Tether behauptet, dass sie in ihrer einen Bank hätten, die sie da haben. Es ist alles mega shady. Es ist alles.
Genau. Und dann zwischendurch war halt auch mal die Aussage, na, es sind halt alles die institutionellen Anleger, die halt so große Summen auch investieren, auch einmal, also sozusagen deine Altersvorsorgefonds und sowas, die halt, dass die jetzt, klar, die gehen natürlich, wenn ich so einen Fonds manage, dann gehe ich natürlich und sage ich, ich könnte mir jetzt hier bei Coinbase so ein Pro-Account klicken und könnte dann kurz meine Firmenunterlagen hochladen, dann kann ich hier Dollar überweisen und dann habe ich da einen Banker und dann habe ich meinen persönlichen Bankberater. Oder ich gehe da drüben zu diesem shady Laden und überweise hier mit falscher Routing-Number und Überweisungsbeleg irgendwie Geld auf die Cayman-Inseln, weil... Ja, also nee, ja,
niemand würde diesen Weg gehen. Ja, wenn du Steuerflucht machen willst, ist es vielleicht gar nicht so abwegig, aber ja.
Ich weiß nicht, ob solche, also die, ich glaube, die stellen sich cleverer ab, wenn sie, so, naja. Egal. Und jetzt ist dieses Dumpster Fire, das brennt da vor sich hin. Jetzt ist gerade.
Aber im Endeffekt macht das doch. Das ist halt das eigentlich, was mich ja daran stört. Es ist okay. Das ist jetzt so eine shady Firma, die jetzt irgendwie ihr komisches Scheme macht. Aber der Punkt ist, und das ist halt der Punkt auch des Artikels, ist, dass ein Großteil der Umsätze, die in Bitcoin getätigt werden, eben aus diesem Pump-Scheme von Tether kommt. Das halt, also kann genau. Das natürlich nicht wirklich beziffern, halt, ne? Aber
die drucken Tether, um damit den Bitcoin-Kurs zu stützen.
Genau. Und
das ist halt die Theorie.
Und das halt, und das ist doch total krass, weil wenn man überlegt, wie viel Geld in diesem Bitcoin steckt und wie viele Leute jetzt auch dazu motiviert werden, gerade sozusagen ihr Geld da in den Bitcoin zu stecken.
Ja.
Also man muss dazu sagen, die New Yorker Staatsanwaltschaft ermittelt gerade gegen Tether immer noch. Und es kann durchaus sein, dass Tether wirklich einfach dicht gemacht wird und dann kommt raus, was da jetzt wirklich dahinter steckt. Ja, und dann kann wirklich sein, dass dann wirklich das dann erstmal vorbei ist mit diesem Krypto-Gold-Rausch.
Also das ist inzwischen, ich meine, jahrelang, ich hielt das halt für eine schlechte Idee, ich hielt das für irgendwie, ich fand diese Gier, die da immer bestand, fand ich immer furchtbar, ich finde die Umweltzerstörung finde ich furchtbar, aber inzwischen, es ist ja so als das hochkam, dass irgendjemand das erste Mal so Bitcoin als Ponzi-Scheme, also Ponzi-Scheme ist so ein halt, man borgt sich Geld von jemanden aus und dann borgt man sich mehr Geld von anderen Leuten aus und nutzt dieses Geld, um den ersten mehr Geld auszuzahlen. Und dann können die halt, oh, ich habe hier $100 reingegeben und habe 2 Wochen später $200 rausgekriegt. Gigantisch. Und dann kriegt man darüber mehr Geld und irgendwann bricht das ganze System natürlich in sich zusammen.
Ist bekannt als Multi-Level-Marketing, ne? Also du hast sozusagen.
Ja, das ist.
Doch, das ist dasselbe. Also es gibt diese
ein bisschen
Schemes,
was anderes.
Es gibt diese Schemes, wo Leute dann andere Leute anwerben, halt selber zum Beispiel Versicherungen zu kaufen oder so. Es gibt zum Beispiel im Versicherungswirtschaftsprofil. Das heißt, du kaufst erst einmal mit irgendwie ein paar hundert Euro von irgendjemandem irgendwie Unterlagen, die dich schulen sollen, diese Versicherung an andere Leute zu verkaufen. Und dann kannst du aber halt nochmal extra Geld damit machen, indem du andere Leute anwirbst, denen du dann ebenfalls diese Unterlagen verkaufst, zu lernen, wie man diese Versicherung verkauft und so weiter und so fort. Und das ist eben die eigentliche Geldfluss passiert halt sozusagen immer von oben nach unten sozusagen, diesen verschiedenen Leveln, ja, das heißt also, jeder Level hat halt mehrere Leute unter sich, die er sozusagen dazu gebracht hat, wiederum ihm Geld zu geben, um etc. zu machen, das heißt, jeder ist irgendwie in diesem Scheme gleichzeitig gefickt und Ficker, ja, irgendwie in einem, und je weiter unten du bist, desto weniger fickst du, desto mehr bist du gefickt. Und das ist halt so.
Der wesentliche Unterschied zwischen einem Ponzi-Scheme und einem Multi-Level-Marketing-Scheme ist, Ponzi-Schemes sind in den USA illegal, Multi-Level-Marketing-Schemes nicht. Der wesentliche Unterschied dafür ist, was diese juristische Bewertung ist, ist, bei dem einen geht es um ein Produkt, bei dem anderen nicht. Also du darfst, also zum Beispiel Amway oder sowas, ist halt legal, oder Herbalife, oder es gibt da verschiedene so Firmen, die ist halt das gleiche Prinzip, aber verkaufst nebenbei noch irgendwelche Kräuterlösungen oder irgendwie so ein Zeug. Dann ist es plötzlich wieder legal.
Also du musst halt sozusagen ein richtiges Produkt haben. Aber ich meine, aber das ist dann halt auch eine Definitionsfrage, ob du jetzt Bitcoin als ein Produkt siehst, ne? Also.
Ja, aber die, also während ja vor gar nicht allzu langer Zeit noch so ein bisschen so, naja, wir gucken uns das mal an oder sowas, ist, glaube ich, auch mittlerweile in etablierteren Wirtschaftskreisen ist einfach ein Ponzi-Scheme. Sorry. Das ist einfach Betrug. Das ist, wenn man da sein Geld reinsteckt. Und es ist halt, es fängt halt damit an, zum Beispiel, dass halt jetzt Coinbase an die Börse gegangen ist, also eben die Guten vorhin noch in unserem ganzen Spiel, die sind jetzt an die Börse gegangen, haben am ersten Tag erstmal einen ziemlichen, also haben eine gigantische Bewertung, sind unfassbar viel Geld wert, theoretisch.
Mittlerweile listen sie auch Tether.
Haben dann schnell angefangen, Tether zu listen, als jetzt Bitcoin angefangen hat, wegzubrechen. Der Aktienkurs hat erstmal, lag am ersten Tag bei $400, jetzt liegt er noch bei knapp unter 300 innerhalb einer Woche später oder sowas, also hat erstmal gut geblutet, was jetzt auch durchaus nichts Ungewöhnliches ist. Die COO, Chief Operation Officer, hat am ersten Tag, an dem sie konnte, ihre gesamten Aktien verkauft, was immer ein hervorragendes Zeichen ist, wenn die involvierten Kräfte, denen der Laden gehört, sagen, nicht viel weg mit der Scheiße.
gilt das schon als Insider-Trading?
Krypto-Befürworter sagen, ja, sie hat ja nur die Aktien verkauft, die gewestet waren und noch nicht die ungewesteten. Also mit anderen Worten, sie hat nur die Aktien verkauft, die ihr schon gehörten und noch nicht die, die ihr noch nicht gehörten. Das ist, muss man ja auf das mal bringen. Und es war kein IPO. Also normalerweise machen ja Firmen, die gehen an die Börse, um Geld einzusammeln. Das heißt, die Firma sagt, okay, bisher haben wir dieses Produkt entwickelt und wir wollen aber viel größere Produkte entwickeln, darum suchen wir jetzt gerade Investoren, darum kannst du halt in unsere Firma investieren und wir nehmen dann nehmen einen Teil des Geldes, um uns damit die Taschen voll zu stopfen, aber den Großteil des Geldes, der bleibt halt in der Firma drinne und damit entwickeln wir tolle neue Produkte oder was auch immer, machen uns stärker und brauchen halt dieses Geld. Das war bei Coinbase überhaupt nicht der Fall, sondern die haben überhaupt kein Geld davon in die Firma gesteckt, sondern alle Aktien, die am ersten Tag verkauft haben, sind direkt in die Taschen der Inhaber gegangen. Kein Cent in die Firma rein.
Aber wofür auch, ne? Ich
meine, warum auch? Warum sollte man in diesem ganzen System, was jede Woche Strom im Wert von so und so viel 100 Millionen Dollar, ich glaube, es war Anfang des Jahres irgendwann, dass Bitcoin, ich glaube, alle 4 Wochen 150 Millionen Dollar verbraten hat, einfach an Stromkosten sozusagen.
Letztens gelesen, 1% der Energieerzeugung mittlerweile. 1 fucking Prozent.
Aber es sind über 7 Transaktionen pro Sekunde. Bräuchte man unter normalen Umständen eine Raspberry Pi, um so viele Transaktionen abzuwickeln. das ist alles nicht mehr schön. Das ist wirklich, also das stinkt schon ziemlich. Und mal gucken, wie lange dieses Spielchen noch geht. Aber das ist halt auch sowas, über Ethereum habe ich jetzt neulich auch nochmal so einen schönen Artikel gelesen. Da ist es nämlich inzwischen so, dass diese Ethereum-Blockchain, also das ist eine andere Kryptowährung, die kann halt deutlich mehr. Da kann man auch diese ganzen digitalen Verträge drauf abwickeln und sowas. Und das ist, man muss ja mal sagen, so von der Technologie her ist ich als Nerd, das ist ja auch wirklich faszinierend, was die da machen. Also es sind spannende Sachen, die da theoretisch entwickelt werden. Das hat ja echt eine große Faszination, die das Ganze ausübt. Diese ganzen Kryptowährungen basieren ja alle darauf, dass die Idee ist, dass du halt diesen Public Ledger hast, dass halt jeder jede Transaktion jederzeit überprüfen kann und was es halt auch jedem ermöglicht, dann an diesem Markt teilzunehmen. Es gibt halt nicht wie beim klassischen Fiat-Geldmarkt, wo es halt ein paar Gatekeeper gibt, die halt sagen, darfst du mitspielen oder nicht, halt Visa oder die Banken oder wer auch immer, was ja auch scheiße ist. Also ich meine, wer schon mal mit einer Banken-API zu tun hat oder hier irgendwie schon mal probieren wollte, Geld zu nehmen oder Geld auszugeben oder irgendwie sowas zu machen und sich dann dafür die Gebühren anguckt, ja, das ist ja auch alles scheiße. So, und bei Ethereum gibt es halt theoretisch bei diesen ganzen Kryptowährungen gibt es halt diesen Public Ledger, dadurch kann jeder mitmachen, dadurch kann und alles ganz toll und jeder kann alles überprüfen. Und diese Ethereum-Blockchain ist inzwischen wohl so groß, dass es überhaupt nur noch 3 oder 4 Unternehmen auf dieser ganzen Welt gibt, die die Kapazitäten haben, um die komplette Blockchain auch vollständig abzubilden. Das ist jetzt grob vereinfacht formuliert, weil ich im Detail keine Ahnung hatte, was das eigentlich genau bedeutet. Ich habe so ein paar Artikel gelesen von Leuten, die halt, hey, wir haben ja, also irgendwann wollte Ethereum, die wollten eine Sicherheitslücke beseitigen. Und haben deswegen einen Hardfork gemacht und haben dann gebeten, alle zu dem und dem Tag diese und jene Patches einzuspielen. Und die haben sich halt wochenlang darauf vorbereitet, auf diesen Tag. Und dann haben sie es gemacht zum richtigen Zeitpunkt. Oder nee, dann haben irgendwie eine halbe Stunde vorher hat dann Ethereum gesagt, oh scheiße, wir haben noch einen Bug entdeckt in diesem Patch. Ah, alles zurück. Und die hatten sich halt komplett schon drauf eingestellt, auf dieses neue System. Und haben dann halt den Anschluss irgendwie an diese Blockchain verloren und mussten dann ihre eigenen Daten wieder rekonstruieren. Und dieser Prozess hat wohl nicht auf irgendwie einem PC oder sowas, sondern es hat die eben mit ihren, diese Firma mit mehreren hundert Millionen Investmentkapital oder weiß der Teufel was, hat halt mehrere Wochen durchrechnen müssen, um diese Blockchain zu sich für sich zu rekonstruieren.
Krass.
Und
aber ganz kurz, also bei Bitcoin ist es ja auch schon so lange schon, also eigentlich sollte es ja so sein, wenn du halt irgendwie Blockchain bei Bitcoin auch damit machst, dass deine Wallet das komplette Blockchain hat, ne? Aber das ist ja auch schon lange nicht mehr so. Das ist ja
Du hast
ja schon lange nur so einen, sag ich mal, einen relativ kurzen Ausschnitt aus der Blockchain und den Rest kannst du halt im Internet nachgucken, so, ne? Irgendwie.
Ich weiß gar nicht, wie groß die Blockchain Größe im Augenblick ist.
Von Bitcoin. Ja, das ist auf jeden Fall würdest du dein Handy schon überfordern.
Ja, das Handy auf jeden Fall, aber also das ist bei Ethereum sind das halt ganz andere Zahlen. Also da überforderst du kleine Rechenzentren mit. Das ist halt der wesentliche Unterschied. Und jetzt ist natürlich die Frage, also es gibt ja viele, viele Ethereum-Börsen. Und wie machen die das eigentlich? Es gibt da Anbieter von APIs, von Dienstleistern, die halt sagen, ja, ihr kriegt das nicht mehr auf die Reihe, eure Ethereum-Blockchain selber zu hosten, aber wir geben euch gegen eine kleine Gebühr von bauen wir euch eine API, mit der wir euch diese Anfragen ausliefern können. Und davon leben die alle.
Und dann hast du praktisch, ja, eine zentrale Datenbank.
Ja, das ist also, wenn man sich das so als so eine Bank überlegt, ja, dann ist das wie so eine Bank, die ganz zentral ist. Ich weiß nicht, wie man das nennen will. Ich habe keine Ahnung.
Und Daten hat, ne?
Ja, die hat dann Daten.
Wie so eine Bank für Daten eigentlich, ne?
Genau. Das ist. Genau. Also, das finde ich halt das.
Ja.
Und diese Firma gehört einem der Ethereum-Gründer. Und, und das ist ja auch alles schön, das soll sich ja meinetwegen, das ist ja auch erstmal nicht schwierig, aber wenn man halt in einem System lebt, was doch, ich vertraue niemanden und alles ist dezentral und jeder kann mitmachen und hier haben wir diese eine zentralen Stelle, die über alles kontrolliert und niemand kann kontrollieren, was die macht, und aber wir geben denen hin und wieder mal Geld und hoffentlich bauen die uns weiterhin eine gute API und lassen uns nicht hängen, aber ich vertraue nur der Mathematik.
Ja, bei der Gelegenheit, wo wir schon bei Ethereum sind, können wir nochmal über NFTs reden. Das ist wahrscheinlich unter diesen im Kryptomarkt, der nicht arm ist an.
Können wir das nächste Mal wieder über Corona reden, bitte?
An Dummheiten. Das ist das Beste. Ich finde das so, gerade so einen schönen Text gelesen, der dann halt einfach mal versucht, jemanden zu erklären, was NFTs sind, der halt einfach nicht weiß, was NFTs ist. Also stell dir vor, du bist im Museum und schaust die Mona Lisa an und denkst dir so, oh, also die Mona Lisa, also das Gemälde, das hätte ich ja gerne, ne? Und dann würde jemand, der in deiner Nähe steht, würde dann sagen, ja klar, gib mir mal 65 Millionen Dollar und dann werde ich eine unspezifische Menge an Amazonas Regenwald verbrennen, niederbrennen und dafür kann ich dir dann halt eine Art Quittung geben, dass du die Mona Lisa gekauft hast.
Mhm.
Und dann bezahlst du dem halt die 65 Millionen und dann gibt er dir diese Quittung und dann geht er irgendwie in das Hinterzimmer von dem Museum und schreibt auf irgendeinen Zettel, den er da halt dahinter legt, dass die Mona Lisa gerade dir gehört, ja, und das ist im Endeffekt alles so, und dann sagst du, ja, okay, gut, super, perfekt, dann kann ich diese Mona Lisa jetzt mitnehmen. Dann sagt er, natürlich kannst du die Mona Lisa nicht mitnehmen, ja. aber du kannst diese Quittung mitnehmen. Diese Quittung, das ist jetzt, was du gekauft hast. Und außerdem die Tatsache, dass jetzt irgendwo da hinten in diesem Kabuff da irgendwie steht, dass die Mona Lisa dir gehört. Und ja, aber was hast du denn jetzt davon? Ja,
du kannst die Quittung nicht mitnehmen, du kannst eine Kopie der Quittung mitnehmen. Das ist wichtig.
Ja, und du kannst auch eine Kopie von der Mona Lisa nehmen. Also du kannst dann sozusagen kannst du auch
weiter. Ja, ja. Wie halt jeder andere, der nicht
bezahlt. Wie jeder andere, der halt nichts dafür bezahlt. So, und ja. Wenn du jetzt glaubst, dass das überhaupt keinen Sinn macht, dann hast du es verstanden. Dann hast du verstanden, was NFT
ist. Es wird noch besser! Es wird noch besser! Es wird ja noch besser. Also, es gibt diese Quittung. Und die wird gespeichert für alle, also zum einen, es gibt nicht nur einen von diesen Händlern, sondern es gibt mehrere Händler.
Genau, und unterschiedliche Hinterzimmer, also in denen diese Zettel
also der,
und in denen unterschiedliche Dinge stehen.
Genau, in denen unterschiedliche Dinge stehen und der eine hat halt irgendwo die Mona Lisa gekauft, verkauft, der nächste hat halt auch wieder die Mona Lisa verkauft.
Ja. Und ob der Händler überhaupt berechtigt ist, das zu verkaufen, das ist auch eine ganz andere Frage.
Ja, wahrscheinlich nicht, aber ansonsten würde es ja auch keinen Spaß machen. So, aber was passiert mit diesen Quittungen? Diese Quittungen, die werden auf der Blockchain gespeichert. Blockchain heißt in dem Fall im IPFS, also Internet Protocol File System, was halt auch so ein spannendes, verteiltes, so ein bisschen so wie BitTorrent, so ein Filesystem ist, wo halt jeder seine Daten reinspeichern kann und was persistent ist. Und solange Daten abgefragt werden, bleiben sie auch innerhalb dieses Systems erhalten. Und so eigentlich ganz coole Technologie, um viele, viele illegale Sachen zu hosten. Und da wird diese Quittung reingespeichert, dann kriegst du eine URL und dann kannst du bis in alle Ewigkeiten diese Quittung abrufen. Alle Ewigkeiten mit Sternchen. Weil, wie ich gesagt habe, es bleiben nur die Daten auf alle Ewigkeiten da, die auch regelmäßig abgefragt werden und die halt auch in diesem ganzen System am Leben erhalten werden. Rate mal, was diese Börsen alle nicht gemacht haben. Diese Daten am Leben erhalten. Das heißt, die ersten von diesen NFS-Quittungen führen schon zu 404s. Ja. Also, die sind einfach weg. Die existieren nicht mehr. Nicht mal mehr die Quittung existiert noch. Es gibt keinerlei Belege. Das Einzige, was noch als Beleg existiert, ist der Nachweis, dass dein Ethereum-Geld, deine Ethereum-Coins irgendwann von dir zu diesem Händler überwiesen worden.
Und den Tweet, den du geschrieben hast. Ich habe das Werk XY gekauft.
Das ist, ich frage mich, ob wir langsam an so einem Boiling Point sind, wo es halt einfach, ich habe jetzt irgendwie, es gibt jetzt wohl auf TikTok, dass irgendwelche großen TikTok-Influencer irgendwelche Meme-Coins schaffen. weil halt inzwischen ist das halt so weit durchstandardisiert, dass die irgendwie mal so, du gibst einen Namen ein, du lädst ein GIF-Bild hoch und dann klickst du einen Button und dann hast du deinen eigenen Coin.
Ja, ich meine, Dogecoin ist ja tatsächlich relativ, also bei den ersten Hypes, ich glaube, wann war das, 2014 oder so irgendwie ist das erfunden worden, ne? Also wohl eigentlich um sich um diese ganze Krypto-Geschichte so lustig zu machen, haben sie diesen Dogecoin gemacht. Also Doge ist ja dieses auch dieses Meme und das war halt so ein Witz.
Dieser Hund.
Und mittlerweile geht der Dogecoin durch die Decke, ja, und da wird er auch von Elon Musk auch gepusht,
weil Elon Musk mal gesagt hat, dass der bestimmt mal viel wert.
Ja, genau.
Genau. Dogecoin. Und so gibt's solche Meme-Coins.
Es ist einfach so durchgeknallt.
Und gibt's halt diese Meme-Coins, die dann halt von irgendwelchen TikTokern schnell hochgepusht werden, die dann halt am Anfang erstmal dank Pump-and-Dump-Scheme halt durch die Decke gehen. Und das ist jetzt halt der Punkt, an dem dann die Leute anfangen, auf irgendwelche Sachen einzusteigen, weil es ein Ponzi-Scheme ist. Weil irgendwo ist ja der, also ich weiß nicht, ob das, es gab ja mal so Aktien-Spam früher. Ich weiß nicht, ob du so früh schon im Internet dabei warst, also du warst auf jeden Fall dabei, ob die Hörer dabei waren. Es gab so Aktien-Spam, wo so, hey, diese Aktie ist gerade $2 wert und ich weiß aber aus Insiderhandel, dass die total durch die Decke gehen wird und das ist natürlich, dass jeder, der kein Vollidiot ist und die meisten Leute sind dann doch nicht so doof, weiß halt, ja, das sind Pump-and-Dump-Scheme. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht gewinnen kann bei einem Pump-and-Dump-Ski, wenn man frühzeitig dabei ist.
Man muss halt auch frühzeitig aussteigen. Also genau,
Wenn man raussteigen muss. Wenn man fast genauso gut, und das ist halt bei Kryptosachen, ist das halt auch gang und gäbe, dass die Leute irgendwelche, und dass sie auch wissentlich auf irgendwelche Pump-and-Dump-Schemes einsteigen.
Weil sie sagen, dieses Pump-and-Dump-Scheme, das scheint mir ein erfolgreiches zu sein.
Naja, weil du halt sagst, naja, wenn ich kann ja mitmachen, anderen Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Klar. Ich weiß, dass es ein Betrug ist, und weil ich weiß, dass es ein Betrug ist, weiß ich, wann ich aussteigen muss. Mhm. Und was dann aber natürlich oft genug passiert, ist, dass du dachtest, du wärst einer der Insider, der ganz früh kauft, aber in Wirklichkeit bist du eigentlich nur der Trottel, dem die eigentlichen Betrüger ihre ganzen shady, viel zu überpreisten Fake-Coins verkaufen. Die erzählen dir, jetzt ist der untere Preis, guck mal, es hat schon angefangen zu steigen, jetzt musst du einsteigen, weil jetzt geht's durch die Decke, aber dann rechtzeitig wieder aussteigen, und in Wirklichkeit ist der Höhepunkt schon lange vorbei, und du kaufst gerade nur noch die Scheiße ein, und ab dem Moment, ab dem du gekauft hast, geht's nach unten, und du bist genau die arme Socke, die du eigentlich ausnehmen wolltest. Was ich jetzt auch irgendwie so ein Stück weit als so
ist ein Glücksspiel auch so ein bisschen, ne? Ist halt so, ja, ist halt so.
Ist Betrug. Es ist eine Form von.
Grundsätzlich nicht weit von Betrug.
So. Ja, okay.
Am Ende gewinnt immer die Bank, ne? Also.
Und ich frage mich halt, ob jetzt nicht langsam dann der Punkt erreicht ist, wo das ganze System so weich gekocht ist, dass es halt eigentlich nur noch in sich zusammenfallen kann.
Ich denke mir mittlerweile auch, also ich versuche mich immer so ein bisschen auch reinzudenken in diese ganzen Krypto-Leute, von denen ja nicht wenige wirklich auch echt zu Geld gekommen sind durch diesen Quatsch, ne?
Ja, ja, klar.
Und
wie bei einem echten Ponzi-Scheme.
Und
halt Leute, die damit zu Geld kommen.
Also es ist ganz interessant, es gab dann irgendwie bei The Daily gab es dann irgendwie diesen einen New York Times Reporter, der jetzt einfach mal sozusagen, um dieses NFT-Kram einfach mal auszuprobieren, hat dann einfach einen Artikel, den er über NFT geschrieben hat, dann selber als NFT verkauft hat. Ja? Mhm. Und hat da, glaube ich, irgendwie 500.000 Dollar mit verdient, so auf einmal in der Auktion. Das ist so völlig absurd, so, ja. Und dann, er hat das Ganze dann natürlich auch gespendet, und das hat er nicht für sich behalten und so, ne, aber der Punkt war einfach, dass das ja Summen sind, die sind einfach so far out von unserem alltäglichen Umgang mit Geld. Ja, also alltäglichen Umgang mit Geld, irgendwie, keine Ahnung, da kostet die Wohnung, da müssen wir irgendwie einkaufen, da gucken wir auf die Preise im Supermarkt, da verschieben wir irgendwelche Investitionen für den neuen Geschirrspüler aufs nächste Jahr, weil irgendwie wir da mehr Geld haben. Was weiß ich so. Ja, das ist halt so die Normalität des Umgangs mit Geldes. Aber ich habe das Gefühl, dass in bestimmten Bereichen des Geldes, und zwar genau in diesen Fragen des Investitionsgeldes, also überall dort, und das betrifft eben nicht nur Krypto, das betrifft nicht nur Bitcoin, das betrifft nicht nur Ethereum und NFTs, sondern es betrifft auch den Aktienmarkt, aber auch Immobilienmärkte. Wir haben momentan, da gehen sozusagen gerade Preissteigerungen und das ist ja so abgefahren. Das ist halt tatsächlich während der Corona-Krise, während die Wirtschaft wirklich ganz offiziell krass gelitten hat, ja, die Börse immer nur nach oben ging, ja. Ja. Also wo einfach ganz klar ist, das hat nichts mehr mit irgendwas zu tun, was in der realen Welt passiert, ja. Mhm. Da gibt's keine Korrelation mehr zu irgendeiner Wertschöpfung. Und ich finde, da ist Krypto einfach nur das offensichtlichste Beispiel, aber nicht das einzige. Und der Punkt ist, den ich sagen will, ist, ich habe das Gefühl, wir haben momentan zwei Geldsysteme, ja. Das eine Geldsystem, in dem die meisten von uns leben, wo wir irgendwelche Gelder bekommen für Dinge, die wir tun, ne, irgendwie arbeiten oder was weiß ich. Und dann gibt es ein zweites Geldsystem, wo es um Investitionen geht. Und da sind aber auch nicht nur institutionelle Anleger drin, sondern auch eine ganze Menge Leute, die einfach sich einen großen Kredit holen, um ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen oder so etwas, ja. Und da ist ja erstmal ein großer Unterschied, dass halt nicht jeder Zugang zu diesem System bekommt, weil du musst erst einmal überhaupt einen Kredit bekommen und das bekommt nicht jeder. Und dann kommst du aber an eigentlich unendlich viel Geld für kein Geld. Also das ist ja der Witz. Also die Zinsen sind einfach praktisch nicht mehr vorhanden. Und deswegen ist, sobald du irgendwie in dieser Situation bist, an Geld zu kommen durch Kredite, ja, steht dir plötzlich eine ganz andere Welt oder ein ganz anderer Umgang und eine ganz andere, in der Geld plötzlich eine ganz andere Bedeutung hat, ja. Da kannst du dann einfach irgendwie hingehen und 500.000 Euro aufnehmen an Krediten und dafür praktisch kein Geld bezahlen und damit und das dann halt in dieser komischen Welt, in der irgendwie ständig alle Assetpreise steigen, das dann irgendwie investieren kannst in Wohnungen oder in Immobilien oder eben in Krypto oder in GameStop-Aktien for the case, ja, oder jetzt oder hast du nicht gesehen, oder in Indexfonds, die halt einfach nur eine Richtung kennen und zwar wahnsinnig nach oben steigen und plötzlich ist dieses Geld, hat plötzlich eine ganz andere Metrik, hat eine ganz andere Dynamik, hat eine ganz andere Mechanik und du bist plötzlich in einer anderen Welt auf einmal. Und was ich so interessant finde, ist, es gibt diesen Begriff mittlerweile der Asset Inflation, oder so heißt es, glaube ich, Asset Inflation. Also wir kennen den Begriff der Inflation, ne? Also Inflation ist, wenn die Preise steigen, ja? Und normalerweise kennen wir die Inflation ja immer irgendwie als so ein Horrorszenario für, keine Ahnung, das Brot kostet heute 5 Euro, heute 1 Euro und morgen 5 Euro und übermorgen 100, ja? So. Das heißt also, die Mittel des alltäglichen Bedarfs werden plötzlich wahnsinnig hoch. Und es wird immer davor gewarnt, aber das passiert eigentlich nicht. Also wir haben natürlich immer eine moderate Inflation, aber die ist dann halt irgendwie so, keine Ahnung, 2%, 2-3% pro Jahr. Aber was wir, glaube ich, gerade sehen, ist halt in diesem zweiten System, in diesem anderen System, das eigentlich mehr oder weniger abgeschottet ist von dem ersten System, da sehen wir eine Inflation. Das heißt also, die Wohnung, die irgendwie gestern noch 100.000 gekostet hat, kostet plötzlich 3 Monate später schon 130.000 kostet und ein Jahr oder 2 Jahre später plötzlich das Doppelte, ja. Und bei Krypto und bei anderen Anlageobjekten. Wir sehen momentan eine Inflation bei den Anlageobjekten.
Also ich glaube, mit NFTs ist das nicht der Fall. Ich glaube, bei NFTs ist das einfach Betrug. Und es gibt halt auf diesen ganzen Börsen gibt es die paar Rausrager-Dinger, die dann halt für unfassbar viel Geld weggeben.
Aber Bitcoin ist genauso Betrug, sorry, aber es ist doch nichts anderes eigentlich.
Ja, ja, aber
es ist halt nur eine Quittung für nichts, es ist dann halt so, hier hast du eine Quittung für, ja, whatever.
Also, aber eben die meisten dieser NFTs, die sind schon beim Verkauf, also die meisten der Künstler, die allermeisten Künstler zahlen beim Verkauf ihrer Kunstwerke drauf. Weil halt die Gebühren für diese NFTs, die sie abdrücken müssen, deutlich das übersteigen, was sie für ihr Kunstwerk bekommen. Und wenn du aber wenn du der Kunstwelt sagen willst, hey, das ist was, wo ihr euer Geld reinstecken solltet, dann nimmst du natürlich nichts dafür, dann sagst du natürlich nicht, oh, guck mal, hier kannst du unter Umständen 100 Euro verdienen, sondern machst du natürlich so ein paar Sachen, wo du dann so richtig Geld, also so ein paar Fake-Coins reinsteckst, Ethereums. Und es gibt halt Leute, die haben davon Tausende, weil sie halt das rechtzeitig gemacht haben und die haben halt theoretisch sehr, sehr viel Geld. Und für die ist es halt wichtig, dass halt viele Künstler nach Möglichkeiten mitmachen und dann hoffentlich viele Künstler sagen, hey, und unterstützt mich, kauft Ethereum und dann unterstützt ihr mich mit diesen Ethereums und irgendwie musst du ja diesen Markt, du musst ja dieses Pump-and-Dump-Scheme weiterhaben. Und warum sollst du denn dein eigenes Geld zum Pumpen nehmen, wenn du auch irgendwelche Künstler überzeugen kannst, dass die dann ihre Fans multiplizieren, dass sie doch hier mal viel Geld reinstecken in dieses ganze System und das Ganze am Laufen halten. Also ich glaube auch, NFT ist einfach nur das ist nicht so, dass da irgendwie durch irgendeine crazy Sache halt, sondern ja klar, wenn New York Times Autor darüber einen Artikel schreibt, natürlich macht es dann Sinn, diesen Artikel für Scheine viel Geld zu kaufen, damit er Nachfolgeartikel schreibt, wie unfassbar viel Geld er mit seinem dämlichen NFT verdient hat. Ich meine, ist doch fast logisch, wenn ich die Leute auf meine Plattform kriegen will, dann generiere ich ein paar richtig High-Level Extremverkäufe.
Leuchtturmprojekte, ja.
So ein paar Leuchtturmprojekte. Ist doch total naheliegend. Und das ist
ein guter Punkt, ja.
Also das ist das, was ich zu diesem ganzen Zeug glaube. Und
aber ja, aber dann, und das ist jetzt so ein bisschen.
Ach so, und mit diesen Meme-Aktien und sowas, mit diesen, also vorgestern hat unsere Putzfrau, die hier einmal die Woche zum Putzen vorbeikommt, sag mal, Max, hast du schon mal von Bitcoin gehört?
Oh Gott.
Aha. Sonst so ähnlich habe ich auch reagiert. So, oh Gott. Ja, ein Kollege von mir, der sagt, dass das hier, der hat jetzt da viel Geld reingesteckt, seine ganzen Ersparnisse, und dass das das Geld der Zukunft ist, und das ist das.
So wie das so hin.
Und das sind halt nicht irgendwelche Leute, die Zugang zu unbegrenzten Reserven haben, sondern das ist, und das habe ich ja schon mal gesagt,
Hast du ihr gesagt, viele, soll das nicht tun?
Ich hab ihr gesagt, das ist ein Betrug und mach das nicht. Und ja, es gibt immer irgendjemand, der dabei gewinnt, aber du wirst mit Sicherheit nicht sein. Also ich weiß auch nicht, ob sie das vor. Ich glaube, sie ist da auch zu vorsichtig für sowas. Aber das ist halt, ich meine, er arbeitet bei einer Putzfirma. Der ist jetzt vermutlich, ich kenne seine genauen Lebenswandel nicht, aber ich vermute nicht, dass er irgendwie jemand ist, der von seiner Bank unbegrenzt viel Kredit kriegt oder sowas und das investieren kann, sondern er wird einfach seine Ersparnisse rein investieren. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die halt irgendwie 10, 20.000 sich zur Seite gespart haben und die halt, wenn sie es auf ihr Sparbuch packen und das die ganze Zeit schön weitermachen oder so, dann sind das irgendwann mal vielleicht auch mal 21.000 in ein paar Jahren, oder halt man kann es in irgendwelche Indexfonds investieren, dann sind es halt irgendwann 40.000, was eine ordentliche Summe Geld ist, aber wenn das halt, was weiß ich was, wenn man sich eigentlich mal ein Häuschen kaufen wollte oder wenn man halt irgendwie auch mal, keine Ahnung, irgendwas Schöneres sich leisten, was Größeres sich leisten wollte, halt immer noch eigentlich wenig Geld ist, dann kannst du Lotto spielen, was natürlich dann, dafür sind dann die Leute dann doch wieder zu schlau, um auf diesen Betrug reinzufallen. Und dann hörst du halt davon, dass...
Meine Mutter nicht.
Und dann gibt's halt irgendjemand, der es geschafft hat, mit Krypto seinen Einsatz innerhalb von 2 Jahren zu verdoppeln oder zu verzehnfachen. Und plötzlich hast du dann statt 20.000 vielleicht mit ein bisschen Glück 200.000, und now we're talking. Und ich glaube, das sind auch bei diesen GameStocks, das ist ja, also bei diesen GameStop-Aktien und sowas, das sind ja auch viele, viele Leute, ja, irgendwann sind auch die Hedgefonds eingetreten, also irgendwann war das dann so ein richtig, ist der eine Hedgefonds pleite gegangen und die anderen Hedgefonds haben sich an seinen Innereien geweidet. Das war, aber so dieses ganze Hochtreiben, das waren ja wirklich ein paar im Wesentlichen arme Schweine. Das waren Kleinstinvestoren, die sich halt mit Robin Hood Accounts, die halt dafür bekannt sind, dass sie halt keine Gebühren nehmen, weil sich diese Leute keine Gebühren leisten können, die das machen, weil die halt so wenig investieren, dass die Gebühren alle Gewinne auffressen würden. Und die halt auch durch Covid halt nichts zu tun haben, viel, viel Zeit haben und halt sich denken, scheiße, ich muss trotzdem irgendwie meine Miete bezahlen nächsten Monat, und sich dann halt anfangen mit Aktien oder mit Krypto oder mit so einem Scheiß zu beschäftigen. Und die werden natürlich, ein paar von denen gewinnen, die allermeisten, wie das dann halt so ist, gehen vor die Hunde und verlieren. Und ansonsten sind das so, wenn man sich das mal auf Reddit anguckt, so diese ganzen Diskussionsforen, die ganzen Foren, die da zu dem existieren.
Das kam ja aus Reddit eigentlich, ne?
Das kam aus Reddit. Das sind halt auch Selbsthilfegruppen. Das sind halt arme Schweine oftmals. Und
ja, und ich, das ist, ja. Was mich eigentlich beschäftigt, ne, ist, ich schaue mir diese Dinge an und es ist relativ plausibel, dass das halt alles Bullshit ist.
Ja.
Aber jetzt kommt ein Argument, mit dem ich, sag ich mal, noch nicht für mich hinreichend gut umgehen kann. Und das ist, ja, aber was ist jetzt der Unterschied zu normalem Geld? Also warum ist die, ist das Blatt Papier, das wir, dem wir den Wert 20 Euro zuschreiben, warum ist das jetzt kein Bullshit? Warum ist Gold, um das nochmal ein bisschen konkreter zu, noch ein bisschen näher dran zu machen, ne? Gold, das Metall,
ja.
Das, für das es durchaus einige Verwendungen gibt, in bestimmten Hinsichten hat es ein paar Eigenschaften, die, die durchaus, für die es durchaus geschätzt wird, ne? Physikalische Eigenschaften, aber doch eigentlich nicht wirklich wahnsinnig nützlich ist. Warum ist das so viel wert, ne? Also, und warum ist, sind diese Schemes legitim, ja? Und Krypto und diese anderen Sachen sind Bullshit. Also, und das ist eben eigentlich eine philosophische Frage, also die philosophische Frage, was ist eigentlich wert und wo kommt das her, ne? Also im Endeffekt. Und wie wird das gerechtfertigt und warum ist es in dem einen Fall gerechtfertigt und in dem anderen nicht? Und das ist halt, und das ist finde ich gar nicht so einfach zu erklären.
Also ich finde, im Zweifelsfall ist es bei Krypto fake it till you make it. Also natürlich, wenn da irgendeine von diesen Währungen das Zeug dazu hat, groß zu werden und die Stabilität zu haben und, also ich meine, welchen Wert hat Geld? Der Wert von Geld kommt daher, dass ich jetzt, wenn wir hier fertig sind, dass ich nochmal rausgehen kann in Späti und mir nochmal ein Bier holen kann und dann gebe ich dem Geld in die Hand und der gibt mir Bier. Und das ist mir im Endeffekt fast wurscht, mit welchem Papier ich das machen kann, aber das ist ein praktischer Einsatzzweck für dieses Papier. Darum bin ich bereit, meinem Arbeitgeber Geld von dem mit Geld zu bezahlen zu lassen, weil ich weiß, Geld kann ich nehmen und kann dann damit wieder mir andere Dinge, die ich in meinem täglichen Unterhalt brauche. Und wenn das mit Bitcoin genauso gut ginge, dann wann soll er mich halt in Bitcoin bezahlen? Ist ja, also jetzt von den ganzen drumherum Sachen abgefangen. Und ich meine, es passiert ja oft genug, dass irgendwelches Geld, dass irgendwelche Länder drucken Geld und dann gehst du in den Laden und willst dir damit Bier holen und dann sagt er, geh mir weg mit deinem scheiß Klopapier und dann stehst du halt doof da. Dann musst du zu deinem Arbeitgeber gehen oder wer auch immer dir dieses Geld angedreht hat und musst sagen, was hast du mir hier schöne Scheiße angedreht? Dann stehst du halt blöd da.
Und man muss schon sagen, und das ist halt der Punkt, ja, und das Einzige, was tatsächlich sozusagen dich davor bewahrt, dass du mit deinem Geld nicht weiterkommst, ist die Tatsache, dass Geld knapp ist, dass es halt nur eine begrenzte Menge davon gibt und dass allen bewusst ist, dass es diese begrenzte Menge gibt, ja. Und
Im Endeffekt ist mir ist gar nicht wichtig, dass die Menge begrenzt ist. Meinetwegen könnte die Menge an Geld auch unbegrenzt sein.
Aber dem Kioskbesitzer ist es eben nicht egal.
Doch, auch dem ist es, solange der dann hingehen kann und zu seinem Händler und am Ende des Monats seine Miete wieder damit bezahlen kann und seine Produkte damit kaufen kann, ist auch dem egal. Was uns allen in diesem Spiel wichtig ist, dass das Geld seinen Wert behält, grob. Und klar, ich verstehe ja, wo du drauf hinaus willst. Wenn es unbegrenzt viel Geld gäbe und jeder plötzlich statt 1000 Euro auf dem Konto plötzlich 1 Million auf dem Konto hätte, dann wäre das Geld wahrscheinlich plötzlich nicht mehr so viel wert. Und dann hat man eine extreme Inflation und sowas. Und darum ist es für einen wichtig, dass die Menge des Geldes dann irgendwie dann doch nicht unbegrenzt ist. Aber an sich ist mir das total wurscht. Ist mir doch wurscht, wie viel. Im Gegenteil, wenn es mehr Geld gäbe und mehr Leute auf der Welt mein Geld akzeptieren würden und ich mit meinem Geld, das ist ja beim Euro ist das ja so eine schöne Sache, dass ich halt nicht mehr nach Spanien fahren muss und dann Geld umtauschen muss, sondern dass ich dann einfach mein gleiches Geld, was ich hier habe, kann ich da nehmen und kann es da genauso ausgeben. Großartig. Ja.
Also was, es gibt ja unterschiedliche Theorien zu Inflation und die momentan, glaube ich, vorherrschende ist, dass halt die mehr oder weniger Warenmenge und Geldmenge halt in einem festen Maß korrelieren muss, um halt eine Wertstabilität des Geldes zu haben. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ja zum Beispiel der Prozess der Geldschöpfung, der ja jetzt nicht ganz anders als der bei Tether funktioniert, ne? Also du hast recht, also es ist was anderes, ne? Also hatten wir uns letztens drüber unterhalten, auch irgendwie, also Banken schöpfen Geld, indem sie Leuten Kredit geben, ne? Also das heißt, jemand kommt zu ihnen und sagt, ich will gerne einen Kredit haben, und wenn die Bank sich entscheidet, dem Menschen einen Kredit zu geben, dann machen sie ein Konto auf, das halt über die Höhe des Betrages, den er sich geliehen hat, Minus ist, ja, sozusagen. Und aber im Endeffekt, mehr passiert da nicht. Also das heißt, in dem Moment wird Geld geschöpft, in dem Moment, wo eine Bank einen Kredit vergibt. Und das, was dann sozusagen dahinter steht.
Die Bank muss doch noch, das ist doch ein Ausnahmefall, dass die Bank tatsächlich, das wollte ich mir nämlich nochmal anlesen, weil das ist doch ein Ausnahmefall, dass die Bank einfach Geld erzeugen kann, sondern das muss sie sich doch eigentlich bei der Zentralbank leihen.
Nee, die Zentralbank ist sozusagen nur Lender of Last Resort, also das heißt also nur dann, wenn die Bank selber in finanzielle Schwierigkeiten kommt, leiht sie sich noch extra Geld von der Bundesbank. Aber an sich läuft das völlig autonom ab.
Aber die Bank darf doch nicht beliebig viel. Die hat doch dann irgendeinen Rahmen, in dem sie das machen darf.
Sie hat eine Eigenkapitalquote. Also das heißt, sie muss, ich kenne die Zahlen nicht, aber irgendwie 10% oder so muss sie in Eigenkapital des verliehenen Kapitals, muss sie halt irgendwie in Assets haben, dass sie halt und nachweisen, dass so. Aber das ist so die einzige Begrenzung. Okay. Aber was man ja sagen kann, ist, dass es sozusagen nicht ganz aus dem Nichts geschöpft ist, sondern das Geld, das dann sozusagen geschöpft ist, ist immer gebunden an die Obligation des Kreditnehmers, das Geld zurückzugeben. Ne?
Das heißt also, wird das dann wieder vernichtet eigentlich, wenn er es zurückgegeben hat?
Also klar, also jedes zurückgezahlte Schulden ist vernichtetes Geld.
Ach so, okay. Hm. Genau. Also man hat dieses Geld quasi erzeugt, man hat Schulden aufgenommen, die Bank hat dann auch Schulden aufgenommen.
Genau.
Und zahlt dann diese Schulden mit deinen Schulden zurück.
Würden alle Leute ihre Schulden bezahlen, dann gäbe es kein Geld mehr.
Okay, macht Sinn.
Ja. Und das heißt also, jedes Geld ist Schulden von jemand anders, und und deswegen ist es halt Wert. Mhm. Wert ist. Und das ist das Interessante eigentlich, ne? Also es ist der Wert des Geldes ist das Vertrauen darin, dass Leute, die Schulden haben, ihre Schulden zurückzahlen werden.
Mhm, okay.
Basically, ja. Also das heißt, es ist das Vertrauen in die Zukunft von Menschen. Also und ihre wirtschaftlichen
Leistungen.
Und ihre wirtschaftlichen Leistungen, ja.
Klar.
Das ist sozusagen, damit ist es gebackt. Man fragt immer sozusagen, womit ist es gebackt? Also womit ist es rechtfertigt ist seinen Wert? Und das ist sozusagen mit der Verpflichtung, Millionen von Menschen ihre Schulden zurückzuzahlen. Mhm. Ja. Geldtheorie 101.
Okay.
Bei WMR.
Ja, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, könnte Gold das Gleiche sein? Theoretisch ja, aber
genau. Gold ist ja so ein gutes Beispiel, weil Gold ist ja keine Währung in dem Sinne. Ne? Also es ist sozusagen nicht, es wird nicht geschaffen durch Schulden, sondern es wird geschaffen durch den Abbau von, also man kann ja sagen irgendwie durch eine Supernova. Gold wird durch so Supernovas hergestellt. Genau. Gefunden wird es auf der Erde und abgebaut relativ. Deswegen finde ich.
Man könnte Gold auch Todstern nennen.
Ja, also ich finde tatsächlich deswegen auch den Vergleich Bitcoin-Gold eigentlich immer ganz gut, weil für Gold wird halt auch wahnsinnig viel Energie gebraucht. Jedenfalls.
Ich habe nie gesagt, dass ich Gold für gut halte. Also das ist
Ja. Wobei, man kann natürlich durchaus sagen, dass so eine Supernova Stranded Energy ist, ne? Na, ist egal. Das ist wieder diese Bitcoin-Diskussion. Okay. Wir benutzen ja nur Energie, die sonst gestrandet wäre. Naja, egal.
Ach so, ja. Oh Gott.
Naja. Es gibt diverse Argumentationsmuster momentan, die rumlaufen, die versuchen, Bitcoin grün zu waschen. Aber das ist nochmal so ein Nebenschauplatz. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Gold ist einfach schon so lange da als so ein Wertrepräsentant, ja, dass er so naturalisiert ist. Ja, also früher hieß es ja irgendwie, dass Währungen durch Gold gedeckt sind, ne? Und das heißt also, die Staaten hatten tatsächlich in ihren Währungsbanken hatten sie halt immer einen wahnsinnigen großen Goldschatz gelagert, mit dem sie dann halt sozusagen immer den Wert des Geldes gerechtfertigt haben. Ne? Aber niemand kam irgendwie mal jemals auf die Idee zu fragen, ja, aber wo hat denn jetzt eigentlich Gold seinen Wert her? Ja? Der war einfach gegeben. Ja? Gold ist einfach was wert. Ja? Und bis heute, wenn du so mit solchen Krypto-Leuten oder sag ich mal Leuten aus dieser Szene, die nicht nur irgendwie aus der Nerd-Szene kommen, sondern die halt auch aus dieser libertären Szene kommen, die reden auch bis heute noch davon. Ja, also früher, da war das Geld noch was wert, weil es noch von Gold gedeckt war, ja.
Ja, das ist ja auch viel bei so, das ist ja nicht nur bei Libertären, das ist ja auch so bei vielen Reichsbürgern und so in diesen ganzen rechtsalternativ angehauchten.
Das hängt ja auch alles interessant zusammen, diese Szene.
Ja, ja.
Also ja. Und genau, und das ist ja auch richtig, also im Sinne von, ja, das war halt so, ja. Also es gab diese Golddeckung und es gab, wobei diese Golddeckung war halt immer auch schon nicht wirklich so. Das war immer auch schon behauptet. Und es lässt sich historisch nachweisen, dass schon lange vor dem Ende von Bretton Woods, was halt so in den 1970ern, war das sozusagen das Ende der Nachkriegswelt Währungspolitik, wo halt der Dollar vom Gold gedeckt waren und die anderen Währungen waren oder eine ganze Menge von anderen Leitwährungen waren halt an den Dollarkurs gekoppelt. Also wo wir so ein mehr oder weniger statisches Währungssystem hatten, das ist dann halt in den 70er Jahren halt aufgelöst worden und viele Leute sagen halt, da ging das dann los mit dem Neoliberalismus, da wurde dann Geld ohne Ende geschöpft und so weiter und so fort und die Finanzialisierung ging dann halt so richtig los und so und ich bin da ein bisschen skeptisch gegenüber diesem Narrativ, weil halt diese Golddeckung war halt immer schon eher behauptet, sondern wenn du das anschaust, die Geldmenge hat sich schon immer in einem viel, viel höheren Maße erhöht, auch schon vor den 70er Jahren, als, sag ich mal, es Gold gab. Also die Goldmenge und die Geldmenge waren schon sehr lange entkoppelt voneinander. Und trotzdem gab es halt mal zumindest dieses Narrativ, dass wenn du zur Not kannst du mit deinem Geldschein zur Bank gehen und sagen, ich lege dieses Geld hier hin und es gibt mir das Äquivalent in Gold. Das war so diese Vorstellung, ja. Die war natürlich nie einlösbar, ja.
Klar.
Egal, auch Fort Knox hatte nicht genug Geld, um Gold, dass alle Leute ihre Dollarscheine hätten einlösen können. Aber irgendwie ist es das Interessante, dass halt sozusagen dieses mehr oder weniger arbiträre Metall Gold plötzlich diese Wertrepräsentanz hatte und deswegen bis heute sozusagen als natürliche Form von Wertanlage begriffen wird.
Naja, weil es halt eine gewisse Vergänglichkeit, das ist ja, Diamanten haben ja diesen Marketingwert, das ist ja mittlerweile fast so ein Trope geworden, dass ja Diamanten werden uns ja immer als total wertvoll verkauft, haben aber eigentlich quasi keinen Wert, was du schon daran erkennst.
Genauso wie Gold, ja. Genauso wie Gold.
Nee, aber das ist halt, du kannst Diamanten kaufen, du kannst aber einen Diamanten quasi nicht verkaufen. Also du kannst nicht, wenn ich heute zum Goldhändler gehe und sage, ich kaufe dir Gold ab und dann habe ich dieses Gold und dann gehe ich in 2 Jahren wieder hin und sage, hier hast du dein Gold wieder zurück, ich hatte wieder mein Geld dafür, dann hast du natürlich irgendwelche Bearbeitungsgebühren und Goldpreisschwankungen und sowas, aber im Großen und Ganzen ist das ein Geschäft, was funktionieren wird. Also du kriegst was, was du wieder umtauschen kannst in irgendwas anderes, wenn du Gold kaufst. Wenn du einen Diamant kaufst, hast du das nicht.
Nee?
Nee. Diamant, es gibt mehr als genug Diamanten auf diesem Planeten. Also werden Diamanten vernichtet, es werden Regeln geschaffen, was sind eigentlich Diamanten und was sind keine Diamanten.
Hast du die CAE-Folge über Diamanten gehört? Die ist ganz geil.
Nee, habe ich nicht.
Weil die haben, also das, da hier der von methodisch inkorrekt, der Typ, ne?
Ja.
Der ist eigentlich Physiker und der hat sich in seiner Doktorarbeit über Diamanten geschrieben.
Okay.
Und der erzählte halt mit Tim halt alles über Diamanten, also im Endeffekt also wenig über diese ganze kulturell-ökonomische Sphäre von Diamanten, also das nur so am Rande, sondern hauptsächlich tatsächlich über die Physik und vor allem, wie man sie herstellt. Also bei Diamanten kannst du halt einfach herstellen.
Genau. So. Das begrenzt schon mal ihren Wert.
Und es ist aber nicht ganz einfach. Also es ist schon sehr aufwendig, dauert lange.
Das ist aufwendig, aber das ist durchaus machbar. Dann kannst du für sehr kleines Geld kannst du Diamanten machen. Das passiert ja auch ständig. Es ist ja, du hast ja Diamant-Schleifpapier, du hast überall Diamanten in Werkzeugmaschinen drin und so weiter, weil es bis zu einem gewissen Grad halt brauchst. So, das ist das eine. Das ist, also der Diamantenpreis wird schon mal damit am Leben erhalten, ein Stück weit, dass man sagt, naja, diese Industriediamanten, das sind ja keine echten Diamanten. Unsere sind echte Diamanten. Woran erkennt man echte Diamanten? Dass sie nicht ganz so perfekt sind wie die Industriediamanten. Weil die Industriediamanten, die halt herstellen, die sind absolut rein, absolut perfekt. So ein echter Diamant, der hat halt eine gewisse Farbe und hat halt irgendwelche Einsprenkelungen und sowas. Und das macht ihn eigentlich wertvoll. Also eigentlich die Tatsache, dass er nicht so wertvoll ist. Jetzt haben sie schon in den 40er Jahren, haben sie schon darüber nachgedacht, ob sie einfach Diamanten, ob sie mit Schiffen voll Diamanten auf den Ozean rausfahren und die Diamanten einfach ins Meer kippen, weil sie einfach so wahnsinnig viele Diamanten haben. Im Endeffekt ist das Problem dadurch gelöst, dass De Beers, der größte Diamantenhändler der Welt, quasi jede Diamantenmine der Welt aufkauft. Und wenn halt mal irgendwo neue Diamantenminen entdeckt werden, die in die Pleite treibt. Also Russland zum Beispiel ist ein starker Gegner da von De Beers, die lassen sich nicht so einfach einkriegen. Das kriegst du dann halt hin. Die wissen natürlich bei De Beers, was stellen die Russen denn da, was holen die denn da für Diamanten aus dem Boden raus? Das sind irgendwie braune und dann dampft man halt den Weltmarkt mit braun und jeder De Beers-Händler, was jeder Diamantenhändler auf der Welt ist, sagt ja, diese braunen Diamanten, die sie auch bei den Russen kriegen, die sind ja quasi wertlos. Hier, das sind ja die blauen, die sind ja die eigentlich wertvoll. Und damit kannst du dann den Preis für genau diese eine Diamantenform lange genug drücken, bis die dann halt hoffentlich irgendwann mal aufgeben und dann auch an De Beers verkaufen, dann ist die ganze Welt wieder gut. Jetzt ist es auch zum Beispiel bei der Größe von Diamanten. Ist das halt so, dass halt jemand eine neue Technik entwickelt hat. Also du hast halt irgendwie, du holst irgendwie den Stein oder was auch immer, wo die Diamanten drin sind, Stein, den holst du halt aus dem Boden raus und dann haust du da mit dem Hammer drauf und wenn du Glück hast, ist da ein Diamant drinne und dann hast du halt einen Diamanten und der hat dann eine bestimmte Größe. Jetzt ist aber auch die Wahrscheinlichkeit durchaus nicht so gering, dass du da mit dem Hammer drauf haust und wenn da ein großer Diamant drin ist, dass der dabei kaputt geht und zerspringt. Darum hat irgend so ein Diamantenhersteller hat halt eine Technik entwickelt, wo halt mit irgendeinem Scanner, mit irgendeinem Röntgenapparat, was weiß ich was, wird der Felsen durchleuchtet, wird halt geguckt, was sind da für Diamanten drinne? Sind da große Diamanten drinne? Ja, arbeite ich die halt ganz vorsichtig raus. Mit dem Ergebnis, dass die innerhalb von 2 Jahren so viele die irgendwie 3 größten Diamanten der Welt gefunden haben.
Ach, was echt? So
halt. Ja, ja.
Das war in der Folge von CAE gar nicht drin. Ich beschwere mich
jetzt. Ich weiß nicht, wie alt die ist, diese CAE-Folge.
Die ist relativ neu.
So, wo dann irgendwann die Bärs irgendwann mal, Moment mal. Echte Diamanten sind ja nur welche, die nicht mit solchem Scanner gefunden worden sind.
Okay.
Woran erkennt man, welche mit solchen Scanner gefunden sind und welche nicht? Nur die Echten haben hier unseren kleinen Zertifikatezettel dabei.
In der Folge sagt er, dass der größte Diamant tatsächlich der ist, auf den die Kronenjuwelen der Queen basieren. Ne? Und das war tatsächlich auch mal der größte Diamant überhaupt. Der hat, keine Ahnung, irgendwie ein Kilo oder sowas, irgendwie war ein mega Viech. Das haben sie aber auch in 105 Teile oder so zersplittert. Und dann halt irgendwie verschiedene Sachen draus gemacht. Und Ja, also.
Und der Typ, der den zerschlagen hat, dessen Job es war, diesen zu zerteilen, diesen größten Diamanten der Welt, der war danach arbeitsunfähig. Weil der hat irgendwie 2 Jahre gebraucht, sich zu überwinden, diesen Einschlag zu machen, weil halt seine gesamte Karriere davon abhing, weil halt, wenn er den falsch macht, dann ist halt der Diamant im Arsch und dann kann man da nicht die Kronjuwelen draus machen. Und der hatte danach einen Burnout und konnte nie wieder arbeiten.
Okay.
Auch so gut. Will es die Geschichte.
Ja. Naja, Diamanten.
Ja, Diamanten sind wertlose Glitzerdinger. Das ist, ja. Und das ist ein großer Werbemythos. Das ist halt auch wirklich so. Google mal nach. Ich habe diese Geschichte mittlerweile schon so oft gelesen, halt wie De Beers, diese große Diamant ist unvergänglich und diese Werbekampagne und wie viel man für einen Ring investieren muss und sowas.
Ja, genau, das hat er auch erzählt.
Und
ja.
Diese ganzen Nummern und sowas. Und ansonsten darüber hinaus sind Diamanten nicht viel wert. Ja. Was man daran sieht, wenn man halt probiert, zu seinem Diamanten hinterzugehen und sagen, hey, für diesen Diamanten habe ich 2000 Euro ausgegeben, was gibst du mir jetzt dafür, dass du den wieder nimmst? Und dann sagst das kann man leider nicht machen. Das geht nicht.
Ich kann mich noch an einen Film erinnern, wo die irgendwie Bösewichter oder irgendwie so irgendwelche Leute halt tatsächlich versuchen, irgendwie Geld zu schmuggeln und dann kommen sie eben auf die Idee, das Ganze in Diamanten, sozusagen den Wert in Diamanten zu schmieren. Weil die letztlich lassen sich gut schmuggeln, ne? Du hast ist ein kleines Tütchen irgendwie mit so Klunkern drin, kannst du halt echt ziemlich viel Wert in so einem kleinen Tütchen haben, ne? Aber was du jetzt sagst, dass man das halt gar nicht mehr wieder los wird, dann ist das natürlich witzlos.
Also ja, aber ich glaub, man wird das einfach nicht wieder los.
Dann ist halt, dass ich die Story
vielleicht ist das ja bei Gold, also ich meine, insofern ist der Unterschied zu Gold gar nicht mehr so groß.
Ja, auch
eine gute Werbekampagne. Vielleicht macht ja Gold auch einfach eine gute Werbekampagne.
Ja, Gold ist tatsächlich ein bisschen schwieriger herzustellen. Also du kannst kein künstliches Gold herstellen, soweit ich weiß.
Ja, es gibt auch niemand, der so richtig das Monopol darauf hat. Das deutet schon, wenn es einen offenen Markt dafür gibt, auf dem ich es dann auch wieder verkaufen kann, das ist ja dann schon eine Menge wert. Weil du vorhin auch meintest, dass mit diesen ganzen Blockchain, dass das ja, also zum einen, ich glaube, dass es durchaus passieren könnte, eben, dass eine Blockchain, eben irgendeine Kryptowährung, das so weit schafft, wenn sie so weit halt an Adoption adoptiert ist, dass sie irgendeinen Mehrwert hat gegenüber einer normalen Währung, der es dafür besser geeignet macht. Nehme ich mal an, dass das passieren wird und Kryptowährungen haben.
Und das ist jetzt schon so, das muss man dazu sagen, in bestimmten Ländern, beispielsweise wird immer Venezuela genannt, aber genau. andere Länder, die so ein bisschen, sag ich mal, so in krisenhaften Situationen sind, wo, sag ich mal, so ein bisschen so Failed State, deren eigene Währung halt auch einfach sozusagen noch unreliable ist als Bitcoin, scheint Bitcoin tatsächlich eine vergleichsweise stabile Währung zu sein, ne? Also
zumindest besser, zumindest ja,
temporär klar. für die Leute irgendwie und tatsächlich hast du in diesen Ökonomien signifikante Transaktionen in Bitcoin, mit denen du, wo Leute da sich konkret da, das wirklich als Medium des Austausches verwenden.
Bitcoin ist, oder Kryptowährungen sind zensurresistent. Sowohl im Guten als auch im Schlechten. Im Schlechten halt, du kannst halt deine Drogengeschäfte oder deine, Drogengeschäfte jetzt so schlimm sind, ist ja das eine, aber Menschenhandel und so weiter und so fort kannst du halt über Auftragsmorde kannst du über
oder ich meine das eigentliche krasse neue Geschäftsmodell, das ja durch Bitcoin
Ransomware
ist Ransomware, also Ransomware,
genau,
im Endeffekt ist Ransomware ist
genau,
eine direkte Folge von Bitcoin,
ja, man schon sagen. Ja, oder eben von solchen Kryptowährungen. Es ist zensurresistent, das sind die negativen Seiten der Zensurresistenz, das ist halt illegale Geschäfte ermöglicht. Die positive Seite ist eben das, was du angesprochen hast, dass halt irgendwelche Länder, die halt in irgendwelchen unsicheren Zuständen, wo du halt das Geld nichts mehr wert ist, dass die dass die Leute da was haben, wo sie halt nicht ihre shitty eigenen Geld, was, wo ich vorhin gesagt habe, was niemand mehr haben will und was halt nichts wert ist und womit, wofür man nicht kaufen kann, weiterhin haben kann. Und es ist zum Beispiel, es gibt Statistiken darüber, in welchen Ländern der Welt haben wie große Teile der Bevölkerung schon mal mit Bitcoin gehandelt oder mit ähnlichen Kryptowährungen. Und das ist halt in stabilen Ländern. Deutschland ist eines der krypto-unerfahrensten Länder der Welt. Die haben irgendwie angeblich 5% der Bevölkerung haben schon mal irgendwie was mit Krypto gemacht. Wohingegen in solchen Ländern wie Venezuela, in irgendwelchen afrikanischen Ländern, in der Türkei im Augenblick gerade auch ganz groß, haben sehr, sehr viele Leute Erfahrung mit Bitcoin gemacht. Und gerade in der Türkei war das ja, ich glaube, letzten Freitag war das, dass da innerhalb von wenigen Stunden 2 Exchanges sich in Luft aufgelöst haben und einer, bei dem einen Exchange ist einer der, ist der Inhaber wohl mit 2 Milliarden durchgebrannt. Und das sind halt auch wiederum, das sind nicht irgendwelche großen Investoren oder sowas, die, sondern das sind halt irgendwelche Leute, die wissen, dass die Lira nichts mehr wert ist und die darum eher bereit sind, irgendwie die Scheiße in Bitcoin zu stecken als in dieses wertlose Papier. Und die dann damit also ansonsten wären sie von Erdogan um ihren Besitz betrogen worden, um ihr Eigentum. So wären sie jetzt von irgendeinem anderen Arschloch um ihr Eigentum betrogen. Das ist halt im Augenblick der einzige Vorteil, den so Kryptowährungen haben. Weil ansonsten sind sie halt alle immer umständlicher, weil sie diesen Public Ledger haben, weil sie halt nicht auf eine Zentralinstanz zurückweisen können. Und alles, was du mit Krypto machen kannst, kann Visa, kann Mastercard, kann deine europäische Zentralbank im Zweifelsfall alles billiger, schneller, besser. Was sie aber nicht können, dir vertrauen, ist halt, dass sie zensurresistent sind. Sondern eben Visa sagt halt, nee, mit dir machen wir kein Geschäft. Und dann hast du halt Pech gehabt. Und dann musst du halt die Gebühren, wenn du nicht die Gebühren zahlst, dann sowieso nicht, aber eben, wenn du eben Porno anbietest, dann kannst du eben keinen American Express anbieten. Geht halt einfach nicht. So. Und das ist das eine. Und wenn es jetzt irgendeine Kryptowährung gibt, die halt irgendwie Vorteile darüber hinaus generieren kann, die halt sagen kann, ich bin halt eine gut, also, oder bei der die Nachteile halt hinreichend wenig relevant sind, das reicht ja im Zweifelsfall schon. Es muss ja nicht irgendwie massiv besser sein in allen möglichen Bereichen. Aber es reicht ja, wenn, ja, okay, die Transaktionsgebühren sind zwar minimal höher als bei deiner Visa-Karte und die Transaktions- und die Zeit dauert auch eine halbe Sekunde länger, bis das Geld auf deinem Konto ist. Aber gleichzeitig sind wir zensurresistent. Dann könnte das ja vielleicht durchaus sogar alles funktionieren, der ganze Scheiß. Aber es ist halt gerade bei den Sachen wie Bitcoin und so, ist das halt so, dass genau das nicht der Fall ist, sondern die haben halt ganz natürliche Grenzen. Und was ich noch fast für wichtiger halte, dass halt die Sachen, die es interessant machen, bei so einer Kryptowährung früh dabei zu sein und früh einzusteigen, diametral entgegenstehen, was notwendig wäre, um eine dauerhaft stabile Währung, die für jedermann jederzeit eine stabile Währung zum Zahlen sein könnte. Ja. Also, wenn du eine Währung hast, mit der du, also zum Beispiel einer der großen Gründe, warum Bitcoin so groß geworden ist, da habe ich irgendwann mal, das tauchte so als Halbsatz in einem Artikel auf, ist halt dadurch, dass dieses Proof of Work so unfassbar viel Geld kostet, können die ganzen Miner die Bitcoins nicht einfach horten, sondern müssen zumindest einen Teil ihrer Bitcoins dann wieder verkaufen. Das heißt, sie sind gezwungen, diese Bitcoins wieder in Umlauf, mache ich jetzt in Anführungsstrichen. Sie können nicht einfach horten, sondern sie müssen, und dadurch hast du erstmal sowas wie so einen Markt. Dadurch gibt es überhaupt die Möglichkeit, was zu kaufen. Weil warum solltest du sonst, wenn du nicht gezwungen dazu wärst, warum solltest du sonst das verkaufen, wenn du weißt, dass es morgen doppelt so
genau, wird? Genau, so eine deflationäre Währung will man eigentlich nicht verkaufen, ja.
So eine deflationäre, genau. Und, aber was ist der einzige Grund, bei Bitcoin überhaupt mitzumachen? Dann sagt doch niemand, Bitcoin ist das Geld der Zukunft. Damit kann ich in Zukunft bei meinem Späti doppelt so gut einkaufen. Das macht niemand. Mhm. Jeder sagt, ich will damit reich werden.
Das ist echt gerade eine ziemlich krasse Erkenntnis. Das will ich nochmal ganz kurz, das ist nicht ganz, ganz unwichtig, ne? Also, sozusagen so ein Kreislauf, ne, der braucht immer so einen Impuls, einen initialen Impuls. Und dieser initiale Impuls kommt von den Minern selber, weil sie ihre Stromkosten refinanzieren müssen.
Genau.
Das ist genial. Also es ist sozusagen das Perpetuum mobile, ja, dass du sozusagen dort den Urimpuls der Miner, das heißt also mit anderen Worten, das Proof-of-Work-Konzept ist nicht nur ein kryptografisches Konzept zur Sicherung, sondern es ist tatsächlich auch das, was überhaupt die Spekulationsblase ursprünglich angeheizt hat, ja.
Genau. Und warum soll ich in diese Spekulationsblase einsteigen? Also ich meine, es ist ja ein Risiko. Ich muss Geld reinstecken in etwas, was noch nicht erprobt ist, in eine neue Kryptowährung. Warum stecke ich in eine Kryptowährung Geld, mit der ich nichts anfangen kann in dem Augenblick? Weil
der Großcousin damit schon Geld verdient hat.
Weil ich weiß, dass sie irgendwann mal viel, viel mehr wert sein wird, weil sie gigantisch an Wert gewinnen wird. Ja. Und darum, aber was man halt braucht, wenn man eine Währung hat, braucht man halt keine große Fluktuation. Man will halt gerade, dass sie immer stabil ist. Man will nicht, dass sie morgen 10-mal so viel wert ist wie heute. Weil darauf kannst du keine dauerhafte Ökonomie aufbauen. Weil warum soll ich heute einen Computer kaufen, wenn ich ihn morgen zum 1/10 des Preises kriege? Und damit hat man darum, man braucht eine gewisse Inflation, um den Leuten einen Anreiz zu geben. Und ich glaube, so stehen halt diese ganzen Sachen diametral im Gegensatz entgegen. Und ich hab das schon irgendwie so instinktiv. Ich habe irgendwann mal relativ früh über irgendeine Kryptowährung, von der man dann auch nie wieder was gehört hat, die halt, ja, wir können billig viele Transaktionen für machen, wir haben hier einen Mechanismus eingebaut, der das Ganze stabil hält, ob das alles nachher funktioniert hätte, etc. pp., das ist ja die nächste Frage. Aber das war irgendwie so, ja, da steckt ja gar keine Gier drin, daraus kann ja gar nichts werden. Also aus den guten, eine gute Kryptowährung erkennt man im Zweifel daran, dass aus ihr nie was wird, weil sie halt nicht dieses Momentum kriegen kann.
Und das ist dann vielleicht auch der Grund, warum Krypto ohne Proof of Work gar nicht funktionieren kann. Also es gibt ja momentan, es gibt ja schon ein paar experimentelle Währungen, die auf Proof of Stake aufbauen. Mhm. Und Ethereum will ja auch hintransistieren zu Proof of Stake. Und ich hatte immer auch so ein bisschen so eine Eingebung, so ein Gefühl, dass dieses Proof of Work schon einen großen Teil, also schon irgendwie auch in dieses Wertschema der ganzen Krypto-Spekulation mit reinspielt, ne? Und das ist, und tatsächlich ist der Anreiz seiner, für die Miner, also die Miner werden ja in dem Proof of Stake Konzept werden ja nur eine random ausgewählte Gruppe von einer größeren Gruppe von Leuten, die halt selber schon sozusagen Coinholder sind, ja, irgendwie und sich dazu freiwillig bereit erklärt haben. Also sozusagen, das wäre so eine random ausgewählte Subgruppe, die dann halt irgendwie sozusagen über so einen Voting-Mechanismus darüber entscheidet, wie der nächste Block geschrieben wird. Und der Punkt ist, diese Gruppe hat ja gar keinen Incentive, einen Teil ihres Geldes, das sie mit dem Minen verdienen, wieder in normales Geld oder in Fiat-Geld umzuwandeln, weil sie ja gar keine Kosten haben.
Genau, und ich meine nicht nur das, sondern das ist ja auch dann dieses Prinzip, je mehr du hast, also die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht total random, dass das unter Personen aufgeteilt wird, sondern je mehr du reingibst oder je mehr Geld du nachweisen kannst, dass du in diesem Pool hast, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du den nächsten Block schreiben darfst und den entsprechenden Gewinn daraus kriegst. Und damit hast du dieses Prinzip, je mehr du hast, desto mehr verdienst du, quasi schon direkt wieder in die Blockchain reingeschrieben. Also dieses Ganze, wenn ich jetzt mitmache, dann kann ich vielleicht irgendwann mal reich werden. Nee, weil jetzt bist du plötzlich wieder genau auf dem gleichen Zinsprinzip, auf dem halt, ja, wenn du nur 1.000 Euro hast und damit kriegst mit deinen 3% Zinsen, dann kriegst du halt nur 30 Euro im Jahr. Hast halt Pech gehabt. Und dann musst du halt schon 1 Million investieren. Dann sind die 3% schon viel mehr wert.
Ja, aber genauso ist das aber viel grundlegender. Also ich meine, der ganze Zirkel, der wird ja gar nicht angestoßen, ne? Der ganze Spekulationszirkel, was du jetzt meintest, ne? Also der wird ja bei diesem Proof of Stake, der kommt ja gar nicht in Gang.
Genau.
Weil überhaupt niemand ein Incentive hat, überhaupt irgendwie jemals das Geld anzurühren.
Der Einzelne innerhalb eines solchen Systems hat ja auch, ich meine, warum sollte ich irgendwie für das Gute in der Menschheit hier irgendwie Teile von meinem Vermögen nehmen und es für so eine Sache riskieren, die vielleicht nachher total schief geht? Das ist ja, natürlich will ich im Endeffekt was wieder haben. Und insofern glaube ich, dass halt eine Blockchain tatsächlich oder eine funktionierende Kryptowährung nur geschaffen werden kann, also so dieses aus dem Nichts heraus entstehen, vielleicht geht's noch irgendwie, aber im Augenblick sehe ich nur, dass es eine große Institution sei, die ein extremes Interesse hat an einer langen Stabilität des ganzen Systems. Also entweder ein Staat oder eine Staatengemeinschaft oder halt Amazon. Amazon könnte bestimmt irgendwie eine Krypto, hey, hier gibt's jetzt Amazon Bucks und dann kannst du damit das irgendwie, und dann kannst du auch bei anderen Geschäften damit zahlen und also oder halt irgendwie so
irgendein, ja, Facebook wollte doch eine eigene Kryptowährung raushauen.
Facebook wären, wobei Facebook ja nicht, hier WeChat oder sowas, so diese Facebook ganzen. Facebook
hat doch einen konkreten Plan, diese Libra oder wie das hieß da irgendwie.
Ja, und das heißt schon nicht mehr Libra, das haben sie schon das erste Mal umbenannt. Ja,
Novi oder so heißt es, glaube ich, ne, irgendwie.
Ich habe dieses Libra-Scheiß eigentlich von Anfang an wirklich total kritisch gesehen und es wird nicht besser.
Ja, ich glaube auch nicht, dass es das was wird, aber ich meine, es war auf jeden Fall ein konkreter Vorstoß in diese Richtung, dass sie das machen
wollten. Es war ein konkreter Vorstoß in diese, ja, ich glaube,
ich habe letztens ein interessantes Interview übrigens mit Scott Galloway gelesen, der so ein bisschen so ein Ökonom ist oder sowas.
Von dem habe ich mir ja schon, der macht sehr, sehr unterhaltsame YouTube-Videos. Aber
der macht gute Vorträge auf jeden Fall auch immer. Mhm. Und der hatte in diesem Interview auch ziemlich viel über Krypto geredet. Und er hatte dann tatsächlich gesagt, so diese ganze Krypto-Geschichte, das wäre halt zum Beispiel für so Elite-Unis eine ganz gute Idee. Oder beziehungsweise überhaupt auch für große Marken, ne? Also er hat das nämlich auf so einen psychologischen Mechanismus zurückgeführt, ne? Also das heißt, sobald etwas als knapp empfunden wird,
yeah,
löst das etwas bei uns psychologisch aus, dass wir es haben wollen. Ne? Mhm. Man hat das sozusagen am Anfang von Corona gemerkt, wo plötzlich irgendwie Klopapier knapp war und plötzlich wollten alle Klopapier und alle haben in Massen Klopapier gehortet.
Ja. Yeah.
Und so ein bisschen dieser Mechanismus, der wird halt irgendwie bei Krypto bedient. Und er meinte halt,
mal gucken, wie lange noch.
Und wenn du dann halt irgendwie Beispiel, eben weil halt eben die Kryptomenge halt immer per se begrenzt ist, ne? Und das Interessante ist, er meinte halt, Gucci könnte jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir geben jetzt einen Gucci-Coin raus, ja, mhm, und nur wer einen Gucci-Coin hat, darf überhaupt bei uns einkaufen.
Mhm.
Ja, und dann würden sie, oder beziehungsweise, und die Preise wären dann auch gar nicht mehr so wichtig. Das würdest dann auch ganz billig irgendwie das Gucci-Kleid und eine Gucci-Dinze. Das einzig Teure ist halt wirklich sozusagen diesen Coin zu bekommen, ja. Und weil dann kannst du sozusagen dadurch halt wirklich diesen Status, und darum geht's ja eigentlich auch bei diesen krassen Luxusmarken, geht's ja eigentlich auch um Statuskommunikation, ja, durch sozusagen dieses begrenzte Issuing von Gucci Coins, kannst du halt diesen Status nochmal richtig elevaten, kannst du nochmal richtig sagen, so, wenn du eine Gucci-Tasche mit dir rumträgst, ja, dann bedeutet das, dass du halt tatsächlich zu einer ausgewählten Elite gehörst, die halt sich diese Gucci-Sachen leisten kann. Mhm. Und so könnte sich das Ganze so verlagern von dem Preis der einzelnen Dinge hin zu tatsächlich dieser Clubmitgliedschaft, ja.
Mhm.
Und er meinte, das ist auch eine gute Idee für im Endeffekt zur Finanzierung von Elite-Unis. Ja? Also da geht's ja auch darum, also in den USA ist natürlich ganz krass, ne? Also irgendwie, wo du studiert hast, irgendwie auf Stanford oder in Harvard oder diese ganzen Ivy Leagues Unis und so. Und dass du da halt, dass diese Unis dann halt sozusagen ihre jeweiligen Coins issuen und nur Leute, die diesen Coin haben, können dann halt irgendwie sozusagen, dann kommen dann ins Programm rein und können dann halt irgendwie studieren. Und ja, und das hat er so also ein bisschen als die Zukunft von Krypto dann irgendwie.
Also ich meine, bei solchen Krypto-Sachen, ich bin ja bei diesem ganzen Krypto-Zeug dieses, dass es halt nur einen gibt, dass es halt begrenzt ist, dass das nur, also ja, mag ja sein, dass deine Kryptowährung begrenzt ist, aber okay, es gibt nur so und so viele Bitcoins auf der Welt, aber mache ich halt Bitcoin 2 und danach Bitcoin 3 und danach Bitcoin 4 und schon habe ich unbegrenzt.
What already happened?
Ja, ja, was massenhaft passiert und was ich ja vorhin auch
also
gesagt habe.
Bitcoin dann, Cash, was gibt's so, Bitcoin Gold, was gibt's noch alles?
Bitcoin Satoshi's Vision war noch eins davon.
Okay, ja. Satoshi Coin.
Also es gibt,
und Dogecoin natürlich.
Nein, es gibt, also genau, aber ich meine, von Bitcoin irgendwie einen Clone zu machen, das ist ja eigentlich auch, es ist ja auch die schlechteste Währung, also ist ja auch die erste davon und durchaus bei Weitem, wie wir wissen, in sehr, sehr vielen Bereichen eine sehr, sehr schlechte. Ach so, ja, was ich glaube, was Bitcoin gerade auch noch so gut macht, so ist halt eine ihrer großen Schwächen, nämlich diese Begrenzung auf 7 Transaktionen pro Sekunde, dass halt, wenn der große Einbruch kommt,
Die Leute kriegen ihr Geld nicht raus, ja.
Die Leute kriegen, also abgesehen davon, dass sie ihr Geld sowieso nicht rauskriegen, aber du kriegst nicht mal die Bitcoins vom einen Konto aufs nächste bewegt, weil halt in dem Moment, in dem alle nur schnell raus wollen, die Transaktionsgebühren so gigantisch in die Höhe schießen, dass es dann doch wieder liegen lassen musst und dass sich der Markt dann wieder quasi abkühlen kann. Ja. Was jetzt irgendwie nach einem total cleveren Mechanismus klingt.
Hodel, aber als Gefängnis.
Genau. Es gab noch eine andere Währung, die hat jetzt, die hatte die Idee, es war irgendwie ein ganz cleveres mathematisches Prinzip, dass du quasi, es gab diese Währung und dann gab es noch eine Spiegelwährung oder so Shadow-Währung dazu. Und zwar war das so, dass die Währung sollte auch immer stabil sein. Also die Idee war, dass es sollte so ein Stablecoin werden. Und wie verhindert man, dass eben, oh, mein Stablecoin verliert an Wert, verkaufe ich mal schnell alle meine Stablecoins.
Ja.
Wie verhindere ich das? Und diese Währung hatte dann so ein Prinzip eingebaut, dass je weniger der Stablecoin zu diesem Zeitpunkt wert war, desto mehr wurde verbrannt bei dem Versuch, ihn zu verkaufen. Also sozusagen, sie haben halt, wenn du halt, dein Stablecoin war plötzlich weniger wert, als er wert sein sollte. Sagen wir, er sollte eigentlich $1 wert sein, er war nur $0,9 wert. Okay, wenn du den jetzt verkaufen willst an jemand anders, kannst du machen, also kannst du ihn weitergeben an jemand anders, aber dabei verbrennen wir nochmal 0,1 Stablecoin. So dass sich das nicht mehr lohnt, dieses Geld zu verschenken. Oder dann sozusagen loszutreten und dass die Idee dahinter ist, okay, dann behält man es lieber und nutzt es einfach so und wartet und hofft drauf, dass es irgendwann wieder mehr wert wird. Das führt aber auch dazu, weil du kannst natürlich das in beide Richtungen sehen, du kannst natürlich sagen, okay, dann musst du für den Verkauf dieser Währung zahlst du eine Strafgebühr, aber der Käufer dieser Währung zahlt ja quasi diese Strafgebühr auch, weil im Endeffekt ist das ja relativ wurscht, ob man wer die jetzt angerechnet kriegt. So dass halt einfach alle ihr Geld haben liegen lassen und diese Strafgebühren immer weiter gestiegen sind. Und irgendwann waren diese Strafgebühren höher, als der Coin wert war. Also du musstest irgendwie 2 Stablecoins verbrennen, um einen Stablecoin loszuwerden oder so. Also ich weiß nicht mehr, wie diese Währung hier. Ist auch fantastisch in die Pleite gegangen. Ist ja auch irgendwie ganz unterhaltsam, dass es da so viele Experimente gibt. Oh ja, oh Gott, über Signal müssen wir in dem Zusammenhang leider auch noch reden, ne?
Oh ja.
Über Mobile Coin.
Die wollten auch einen eigenen Coin rausbringen, ne?
Oh die Gott. Wollten, die haben.
Die haben, oh Gott, haben sie schon.
Okay. Die haben, ja,
das war auch wirklich das erste Mal, wo ich gedacht habe, okay, jetzt muss ich, glaube ich, Signal scrappen irgendwie. Alle Leute löschen ihr WhatsApp, um zu Signal zu wechseln und jetzt denke ich gerade darüber nach, Signal zu löschen.
Das ist, ich habe wirklich, kann mich nicht erinnern, dass jemals jemand mit einer einzigen Aktion so viel Goodwill verbrannt hat. Das ist, ich meine, Signal ist der ungeschlagene Goldstandard der Secure Messenger. Das ist, Signal ist Ende zu Ende verschlüsselt, kein großes Unternehmen dahinter, kostet nichts, ist alles, was gut sein kann, ist gut bei Signal. Oder war es zumindest lange Zeit. Und jetzt haben sie gesagt, ey, wir haben übrigens, du kannst jetzt auch Geld hin und her schicken. Mobile Coin, kaufe Mobile Coins auf unserer Blockchain. Und es ist ein Shitstorm über sie hereingebrochen. Und zwar aus allen Richtungen. Also das finde ich ja auch, das finde ich so irre, so auf Hacker News oder sowas, so diese Nerdforen, wo vor ein paar Jahren noch Bitcoin so ging durch die Decke und war totales Thema und hat jeder positiv gesehen. Mittlerweile, wenn du da in die Kommentare guckst, so irgendwie diesen Krypto-Scheiß, hat niemand mehr auch nur ein gutes Wort zu verlieren. Da sind echt nur noch ganz wenige Verteidiger dabei. Die meisten sind wirklich
so. Die ganzen Krypto-Heinis haben jetzt irgendwie ihre eigenen Blogs und Foren und ihre eigenen Medien.
Ich glaube, das ist so ein Ding, was durch die Ebenen brennt. Das hat halt bei den Nerds mal angefangen und die fanden das irgendwann toll. Und ich glaube, inzwischen, ich will mich
alle
noch mal
Nerds so ein bisschen. Draußen so, ja.
Ich glaube, inzwischen sind die meisten Nerds draußen und haben und inzwischen sind dann halt und jetzt kommt immer so die nächste Schicht an noch ahnungsloseren.
Ja, und wie das halt so bei Ponzi-Schemes halt so ist.
Genau. Und die schlauen Nerds, die halt schlauer waren auch als ich.
Ja, beziehungsweise, also die Nerds der ersten Stunde, die haben dann halt irgendwie ihr Wallet immer noch mit Bitcoins, die sie noch auf dem PC selber gemeint haben, ja. Das muss man sich ja auch überlegen, ne?
Oder haben sie inzwischen nicht mehr, sondern haben sich irgendwie
ein Haus für gekauft. Ich kann mich ja noch dran erinnern, irgendwie als hier, wie hieß der noch, hier bei Mobile Max, beziehungsweise Freakshow.
Dennis?
Dennis, genau. Wo Dennis noch erzählte, wie er selber halt irgendwie welche Techniken er da zum Bitcoin-Minen sich da ausgedacht hat. Irgendwie mit Grafikkarten, die in Öl gebadet sind und so ein Quatsch.
Ja.
Also wirklich so.
Das hat sich nicht er ausgedacht, das hat er halt
auch gemacht. Nee, klar, das hat er irgendwo
her. Da war her, halt ne? einer von.
Das hat, aber im Endeffekt,
ja, klar.
Aber alleine diese Vorstellung, dass er halt noch damals irgendwie zu Hause in seinem Zuhause halt irgendwie Bitcoins gemeint hat, ne? Also das hat damals dann halt einfach
irgendwie. Es gibt heute noch Leute, die das machen. Also das ist nicht so, dass es da niemanden mehr gibt, der das macht. Aber
wann meinen die denn mal wieder ein Bitcoin? Ja. So alle 100 Jahre oder was?
Nee, wenn du in einem Pool drin bist, dann kannst du das
ja,
ist halt
Pool,
du,
ja klar, na klar.
Machst das irgendwie über einen Pool und dann kriegst du, dann hast du halt teilst das Risiko und den Gewinn auf und dann hast du einen relativ steady Stream und dann das gibt halt irgendwelche Leute, die haben halt irgendwelche Gaming PCs. Idealerweise wohnen sie noch zu Hause und Mama und Papa zahlen die Stromrechnung und während sie die Kinder in der Schule sind, kann der Gaming PC ein bisschen und nachts meint er ein bisschen und wenn ich mal Quake spielen oder
Und die Eltern wundern sich dann halt ab und zu mal, warum die Stromrechnung so hoch ist.
Und
warum ist es hier mal so warm?
Genau.
Also ich habe jetzt auch gerade so einen geilen Comic gesehen. Irgendwie kommt so ein Nerd in die Hölle, ne? Und sagt so, ja, sag mal, Teufel, warum ist hier eigentlich immer so warm? Warum ist es doch mal so heiß in der Hölle? So, ja, wegen den ganzen Sünden. Dann zeigt er halt auch so ein Mining-Rack. Naja, geil.
Ja,
gut, Max.
Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Ja, aber so, ich weiß nicht. Es ist langsam ist auch Bitcoin so als
Thema. Wir haben die Kryptolage, finde ich, ganz gut mal durchanalysiert heute.
Ja, kauft.
Kauft Max Coins.
Kauf WMR Coins. Oh, genau, wir machen WMR Coins.
Kauf WMR Coins.
Wir müssen meinen.
Wir müssen meinen. Das stimmt sogar. Aber ich finde das gut, dass wir mal so eine Folge hatten, in der mal ein bisschen bessere Stimmung war.
Also bei mir ist nur der einsetzende Wahnsinn, wenn ich hier ehrlich bin. Das hat mit besserer Stimmung hat das gar nichts zu tun.
Ja, es geht alles den Bach runter, aber wir sind einfach guter Dinge.
Aber wenigstens sind wir dabei gut unterhalten.
Wir sind gut dabei, ja, wir sind gut unterhalten. 3 Stunden sind voll, Max. 3 Stunden, ey.
Krass. 3 Stunden, ja, ja. Es ist, oh Gott, so spät schon, kurz vor Mitternacht. Oh mein Gott. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich hattet ihr auch ein bisschen Spaß beim Zuhören. Ich frage mich sowieso, wie viel unserer Hörer so einfach die erste Stunde komplett skippen und nach einer Stunde einsteigen, weil ich glaube, erst wenn wir beide so einen notwendigen Pegel haben, wird das Ganze ja halbwegs erträglich sein.
Prost.
Cheers. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Überweist uns das Geld, dann überweisen wir euch eure Wir müssen meinen. Gehen bestimmt bald durch die Decke, sind auch total begrenzt, gibt nur 2 Milliarden. Insofern seid früh dabei, ansonsten wie heißt das? Have fun staying poor. Hm?
Genau, have fun staying poor. Das ist ein gutes Abschlusswort, ja.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.